Ey, ist die Monatskarte hier auch gültig? Die ist so gefälscht. Du siehst doch älter aus als die anderen Schüler hier. Ja gut, steig ein, weil du es bist. Das ist der Besenwagen ja auch und nicht der Schulbus. Ich bin Bastian Marx.
Ich bin Paul Voss.
Und ich bin Andi Stauff.
Und die Jahreskarte hier wird spendiert von Rafa. Speziell in Rafa Custom.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Und bevor wir losgefahren sind, haben wir uns natürlich unsere Nährstoffversicherung reingezogen. Die Besenwagen-Crew setzt, wie der geneigte Hörer weiß, auf Athletic Greens. Keine Lust mehr, sich verschiedene Tabletten zu den Vitaminen und Mineralstoffen zu suchen, von denen du denkst, dass du sie brauchst? Mit Athletic Greens einfach morgens einen grünen Smoothie mit allem, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Du bekommst das Pulver in der Keramikschale geliefert und die musst du im Kühlschrank lagern, weil da Probiotika drin sind. Jeden Morgen schüttelst du dir davon einen Löffel in kaltem Wasser an. Als erste Mahlzeit des Tages schmeckt der Smoothie nicht nur gut, sondern macht auch satt, enthält nur 1 Gramm Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Und egal, ob du vegan, gluten- oder laktosefrei lebst, Athletic Greens funktioniert für dich. Fährst damit deinen Energiehaushalt hoch, du schiebst deine Regeneration, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem an. Und wenn du Lust hast, bekommst du es bequem monatlich zu dir nach Hause geliefert. Es geht einfach, schnell und es geht eben ohne 1000 Supplementpillen einzuwerfen. Die Formel ist nicht nur durch Andi, Paul und mich, sondern auch durch echte Athleten getestet. Also geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und sicher dir das Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3 Öl und den kannst du auch direkt mit in den Smoothie rühren. Ja, pünktlich hier zur knapp 100. Folge wird diese Besenwagen-Nummer auch für mich nochmal ein Level spannender, denn wir haben gerade im Off schon losdiskutiert, wir haben tatsächlich Team Besenwagen gemeldet.
Das ist keine Diskussion übrigens, sondern das ist einfach nur ein Triezen, ein Ärgern, ein Provozieren von Staubis Seite mir gegenüber.
Ja, unser Teamkapitän fühlt sich noch nicht ganz wohl, weil er seine Edelhelfer noch nicht kennt.
Ja. Laut Stoffis Aussage haben wir 50% World Tour Anteil in diesem Team aus 14 Fahrern. So viele fallen mir jetzt nicht ein an ehemaligen deutschen Rennfahrern, die in der World Tour unterwegs waren, aber.
Doch, da gibt es einige.
Und erzähl mal auf.
Ich würde gerne, dass du die erst am Start vom ersten Bundesliga-Rennen siehst.
Ja, das wird aber nicht funktionieren, weil...
Das wird schwer werden, aber vielleicht kriegen wir da irgendwas gedreht, dass du das wirklich bis dahin nicht weißt. Das wird der härteste, also ich glaube, so ein kalter Entzug ist nichts dagegen, wie durch was für Qualen.
Auf jeden Fall, Fossi ist für sowas absolut nicht gemacht.
Ja, genau, nervlich auf jeden Fall nicht. Muss ich mir gleich noch mal ein bisschen CBD-Öl reinpfeifen zum Runterkommen, aber...
Bisschen Alkohol macht eine ruhige Hand, haben wir doch letztens gehört.
Ich freue mich schon, mit den beiden Dominiks zusammenzufahren. Also Dominik Klemm und Dominik Rolls.
Das glaubst du jetzt
auch. Das sind alles Mutmaßungen.
Genau, das schätze ich. Dominik, gerne auch gleiche Paar Socken und Schuhe. Genau, also freue ich mich. Dann vielleicht sogar noch mit Herrn Knesi, macht sportlichen Leiter bestimmt, oder? Dirk Tenner macht Arzt. Also Stauffi fährt eventuell auch nochmal, habe ich gehört. Jetzt hat er schon durchblicken lassen. Aber gerade rund um Düren, weil das ist dein Rennen.
Können wir vielleicht unsere...
Kenne ich jede Abkürzung.
Können wir vielleicht unsere BDR-Connections dazu nutzen, so mit Decknamen zu melden?
Vorher. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob man so geschwärzte Startlisten oder sowas vorher für irgendwie in Umlauf bringen kann. Und man kann ja auch noch die Fahrer nachmelden. So, dann können wir die erst kurz vorher nachmelden.
Geil.
Das
ist gut, das klingt gut.
Nur den Teil der Mannschaft, den wir einfach hier dazugewürfelt haben. Also wir haben ja auch aus unserem Hörerkreis einen Haufen Bewerbungen bekommen. Ja. Und da haben wir einfach noch eine bunte Mischung dazugewürfelt zu der World Tour Expertise, die da am Start stehen wird.
Es gibt entweder World Tour oder gar keine
geht der
Ahnung
Spaß von schon, Tuten und Blasen. Leider geht der Spaß gerade schon ein bisschen weg, weil ich sowas eigentlich nicht mag. Aber gut.
Magst keine Überraschung, ne?
Nee, ich überlege schon, dem Team nicht beizutreten und einfach als Einzelstarter zu fahren.
Das ist zu spät hier.
Wir es lieben. Auch die anderen, auch die Konkurrenz wird es lieben.
Ein Teamwagen haben wir auch schon hinterherfahren, den Besenwagen.
Du hast mir große Talente versprochen.
Ja, da, aber nicht in welchem Bereich. Also, die können ja viele Talente mitbringen.
Einer kann gut jonglieren, der andere ist gut im Poker. Einer hat auch wirklich Watt, weiß ich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt. So, ich habe das jetzt schon mehreren Leuten gesagt. Wir haben immer mal so Ideen, wilde Ideen, die auch erstmal super geil klingen. Aber einer von uns vielen sagt dann immer so, ah ja, weiß nicht, dies, das, dann müssen wir das machen. So, Und bei diesem Projekt.
Ich möchte intervenieren. Stimmt.
Bei diesem Projekt, das ist zu spät. Das ist jetzt schon leider angerollt. Bei diesem Projekt einfach so, ah ja gut, lass machen, bam.
Die Intervention wird hier auch einfach rausgeschnitten jetzt. An der Stelle.
Dann sage ich es jetzt nochmal, ich interveniere.
Gut, dann gehen wir doch mal zu Themen außerhalb des Besenwagens, zu Leuten, die den Besenwagen nicht besteigen mussten. Wir hatten ja letzte Woche unsere NADA-Folge und haben so ein bisschen die allgemeinen Themen der Welt des Radsports außer Acht gelassen. Und zwei unserer ehemaligen Gäste haben schon mal so ein bisschen die große Trommel des Radsports bedient und draufgehauen. Nämlich erstmal hat unser Freund Nils Polit im Abschlusszeitfahren der Bezège-Rundfahrt noch den dritten Platz im Gesamtklassement geholt. Hat er sich mal kurz angestrengt. Und die Woche hat Phil Bauhaus direkt den ersten Sieg der Saison geholt.
Super verwinkelte Anfahrt, super technisch alles. Heinrich Hausler hat dann super Leadout auch gemacht. Und ja, er war eigentlich in der perfekten Position, hat so ein bisschen davon profitiert, dass Ballerini, also ich meine am Anfang der Saison, da nimmt die UCI das mit den Regeln ja eh nicht so ernst, ne? Weil im Zeitfahren in Bezège ziehen auch alle die Socken noch ein bisschen höher als erlaubt und keiner sagt was. Und auch da ist Ballerini einfach im Sprint so ein bisschen rübergefahren, was bei der Tour direkt eine Disqualifikation gegeben hätte. Da war es jetzt einfach so, ah ja, ist ja noch
früh. Ist noch Warm-up.
Ist er noch nicht der erste
April? Bohani so ein bisschen zugefahren. Allerdings gingen auch die Banden nicht ganz geradeaus. Also die haben auch nochmal einen Knick nach in die Fahrbahn reingemacht. Also, aber nichtsdestotrotz, Phil Bauhaus perfekte Position gehabt am Start vom Sprint, war auch eigentlich der schnellste. Und ist nicht freihändig übers Ziel gefahren. Deswegen sah es erstmal so knapp aus, aber in der Hubschrauberperspektive hat man dann doch gesehen, dass da bestimmt eine halbe Radlänge Vorsprung war. Und er ist früher Saisonsieg, immer gut für einen Sprinter. Habe mich gefreut.
Glückwünsche gehen raus an den Wahlkönner.
Und den Hürter.
Und den Hürter. Er wohnt Nils in Hürth.
Der Hürter.
Ja klar, der ist auch aus Hürth.
Echt?
Der ist gar kein Kölner, der ist Hürter.
Ja, Staufi, du kommst direkt aus dem CPA-Meeting. Und unser nächster Punkt, den wir hier auf der Liste haben, den ja wir letzte Woche nicht behandeln konnten, der einen so ein bisschen unter den Finger brennt, sind die neuen Verbote von unseren Freunden aus der Schweiz. Und da gibt es so ein bisschen ein Update von dir. Du hast gesagt, so die Welt hat nur mitbekommen, dass man den Supertakt nicht mehr machen darf und dass man nicht mehr mit den Unterarmen auf dem Oberlenker fahren darf. Aber es gibt noch mehr.
Ja, ich dachte, ihr fangt jetzt erstmal an, euch aufzuregen und ich kann euch dann korrigieren.
Nee, aber weil jetzt wissen wir, dass du uns korrigierst, deswegen geben wir dir diese Freude nicht.
Ja, also vielleicht geben wir ein bisschen mehr Informationen. Also die UCI hat jetzt nicht nur einfach gesagt, okay, wir verbieten jetzt hier den, also sich so aerodynamisch aufs Oberrohr zu legen, ja, und auch so mit den Unterarmen einfach nur auf den Oberlenker auflegen und so eine Zeitfahrposition nachzumimen. Sondern es gab einfach ein Meeting zur Sicherheit im Radsport und da waren halt verschiedene Parteien anwesend, unter anderem die CPA, die ja immer noch die offizielle Fahrergewerkschaft ist. Da waren die Gewerkschaften der Teams und der Veranstalter noch zugegen und natürlich die UCI, also der Weltverband des Radsports. Und die haben halt verschiedene Punkte besprochen, wie man den Radsport halt sicherer machen kann. Und ein Punkt unter anderem war eben, diese Sachen zu verbieten. Ab dem 1. April sollen diese Regelungen in Kraft treten. Aber da waren halt noch eine ganze Menge andere Punkte dabei, die natürlich, wie das immer so ist bei so politischen Entscheidungen, da wird es versucht, jedem recht zu machen. Die Veranstalter wollen wahrscheinlich nur ein paar hundert Meter sichere Banden aufstellen
sagen,
müssen
so, lass
und
mich
die,
mal,
die Fahrer wollen ein paar Kilometer und die Teams wollen vielleicht auch ein paar Kilometer. bei dem Meeting war ich nicht anwesend. Da waren halt, wie gesagt, nur die Vertreter der Gewerkschaften dabei. Ich war eben anwesend bei einem Meeting, wo diese Punkte eben nochmal den Fahrern kommuniziert wurden. Und das Ganze nochmal zu erklären, weil viele Fahrer ja auch direkt das nur aus den Medien mitbekommen haben und gesagt haben, ey, was für ein Quatsch, ohne vielleicht den ganzen Hintergrund davon mitbekommen zu haben, weil da muss man sagen, das wurde von den Fahrern nicht so wirklich wahrgenommen, vielleicht die Entscheidung da schon mit zu beeinflussen, aber so wie ich das jetzt auch einfach sehe, ist da sehr viel subjektive Meinung dabei, also von den Vertretern der Fahrergewerkschaft, die jetzt da namentlich Philipp Gilbert waren und Matteo Trentin, die beide gesagt haben, ja gut, dann legen wir uns halt nicht mehr aufs Oberrohr, unser Regal. Da gibt es aber einen ganzen großen Teil der Fahrer, die eher dafür wären, dass man das immer noch machen dürfen sollte, wie auch immer. Supertack ist jetzt, glaube ich, also diese Abfahrtshaltung, in der man sich aufs Oberrohr legt, ist jetzt, glaube ich, das, worauf die meisten am ehesten verzichten können. Viele bemängeln eher, dass man nicht mehr jetzt nur die Unterarme auf den Lenker legen darf, um aerodynamischer fahren zu können, weil da eben auch viele Fahrer gesagt haben, jetzt zum Beispiel, dass sie sich das extra antrainiert haben, so fahren zu können in einer möglichst aerodynamischen Position, was jetzt ein Vorteil von denen ist, dass denen weggenommen wird. Und auch da, also da persönlich sage ich jetzt auch, okay, wenn du jetzt alleine bist, dann fahr so, wenn du an zweiter, dritter, vierter, fünfter Position in der Gruppe bist, dann fahr bitte nicht so. Also da wird viel diskutiert. Auf jeden Fall gab es da dieses Meeting, was, glaube ich, so die meisten Leute gar nicht mitbekommen haben, sondern eher nur das Verbot der UCI jetzt, sondern dass das ein gemeinsamer Beschluss erstmal war, der auch noch nicht endgültig beschlossen ist. Also man kann jetzt immer noch sagen, wir lassen es doch zu, was ich nicht glaube, dass passieren wird, aber
das Erste, was mir dazu einfällt, ist warum macht man nicht erst so ein Meeting mit den Fahrern, bevor das an die Presse gegeben wird? Beziehungsweise, wenn das jetzt noch nicht endgültig ist, warum wurde es vorher so kommuniziert, als wäre es schon endgültig? Okay, ist es dann vielleicht auch?
Ja. Das Problem mit der Kommunikation ist halt, was dann ja auch, glaube ich, Matteo Trentin gesagt hat, dass eine E-Mail an alle World Tour und Pro-Team-Fahrer rausging, diese aber, glaube ich, nur von 18 geöffnet wurden und an diesem Survey teilgenommen haben. Oder 16. Und man da hätte Einfluss nehmen können auf diese Entscheidung oder zumindest seine Sicht der Dinge irgendwie darlegen. Und dann, glaube ich, die CPA hätte dann, wenn er mit diesen Stimmen da sicherlich reingegangen. Also ich weiß nicht, ob es genauso abläuft, aber als ich noch bei der CPA, also direkt für die CPA auch gearbeitet habe, war das halt auch schon mal ein Problem, dass du nie wirklich ein Fahrerfeedback bekommen hast, sondern sich alle immer nur aufgeregt haben. Aber wirklich eine Teilnahme, also auch eine Diskussionsteilnahme oder sich irgendwie zu engagieren, das wollte nie einer, sondern man hat sich immer dann beschwert, dass Dinge so und so umgesetzt wurden. Und ich glaube, das ist immer noch so und das zeigt auch diese Zahl von 16 Fahrern. Keine Ahnung, also ich glaube, was da Matteo Trentin gesagt hat, ist schon richtig, dass halt man sich jetzt auch nicht anfangen muss, irgendwie zu beschweren, weil jeder die Möglichkeit hatte, da irgendwo zumindest einen kleinen Einfluss geltend zu machen und sich im Vorfeld dessen.
Da muss man ja auch dazu sagen, dass die CPA nicht die Rückendeckung aller Fahrer hat. Es gibt eine zweite Fahrergewerkschaft, die noch nicht offiziell anerkannt ist, aber die eigentlich die CPA ablösen will. Also es gibt noch die Riders Union und die kritisieren halt die CPA und viele Fahrer im Peloton sind auch nach wie vor gegen die CPA oder fühlen sich von denen nicht gerecht vertreten. Wenn du eine E-Mail von der CPA bekommst, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du eher für die Riders Union bist, die auch nicht öffnen.
Ja also, gut, aber 16 Fahrer von 800 ist halt dann doch schon sehr wenig.
Ja, das ist halt so eine Grunduneinigkeit im Fahrerfeld erstmal jetzt. Ne? Wie werden wir vertreten oder von wem werden wir vertreten? Und in diesem Meeting dieser Interessensvertreter oder der vier Gewerkschaften wurde dann einfach dieser Punkt auf den Tisch gelegt, so hier von der UCI übrigens, lass uns das verbieten und dann wurde das diskutiert und die Organisatoren, die waren halt dafür, denen ist es ja egal, die Vertreter der Teams, die waren auch dafür, weil die gesagt haben, ja, je weniger Unfälle, desto besser für meine Fahrer oder für mein Geld so ungefähr, ne, weil das ist ja immer auch Geld, was für ein Teammanager da rumfährt. Und die natürlich nicht gefragt worden sind oder beziehungsweise nur da gerade anwesend waren, Die haben halt alle gesagt, ja, okay, Philipp Gilbert ist halt scheißegal, ob er sich aufs Oberrohr legt oder nicht, weil das ist für ihn jetzt nicht so wichtig wie vielleicht für irgendeinen jüngeren Fahrer, der damit eher aufgewachsen ist, so Radrennen zu fahren. Also diesen Supertakt, den hat Philipp Gilbert in seinen ersten Profijahren vielleicht noch gar nicht gemacht oder dieses,
ja.
Ich habe ihn auch noch nie gesehen, wie er so die Hände auf den Oberlenker legt. Und dann sind das halt immer so drei persönliche Meinungen, die dann da irgendwie für die Fahrer sprechen, weil die Punkte halt vorher irgendwie nicht kommuniziert worden sind und irgendwie den Fahrern zur Wahl gestellt wird und da wurden keine Umfragen gemacht.
Ja, okay, gut, das kann man jetzt irgendwie noch 10.000 Jahre ausführen, warum und wie. Ich frage mich halt nur, warum kommt die UCI zu diesem Punkt, dass die in ein Meeting reingehen und sagen, wir würden gerne Supertakt verbieten und auf dem Oberarm legen.
Ich frage mich auch.
Und es nicht andere Punkte gibt, die vielleicht
gibt es ja auch.
Ja, also ja, nein,
aber viele was Punkte. Ist denn passiert? Aber darum welche Unfälle sind wegen diesen zwei Dingen passiert?
Ja, okay, das ist ja auch immer falsch, weil ist natürlich auch
das soll Vorsorge. Demnächst übrigens alles getrackt werden. Also es sollen jetzt so Programme installiert werden, die quasi Unfälle protokollieren, wer war schuld, etc. pp. Und damit da sowas alles nachvollziehbar wird, um solche Regelungen halt in Zukunft auch begründbar einzuführen.
Ja, nein, aber du musst doch auch.
Ja, aber warum die UCI das sagt, ist, glaube ich, die will halt einfach so Radsport wie 1960 haben, so wo die meisten Leute, die bei der UCI arbeiten,
jetzt sagst du es endlich
waren,
mal.
So. Die
endlich
wollen ihre Zeit zurückhaben. So, weißt du?
Nee, aber das ist doch einfach falsche Politik, die sie da fahren, weil du kannst ja nicht den Fahrern was wegnehmen, in dem Sinne zwei Sachen. Und natürlich haben die auch andere Dinge durchgesetzt und verändert, aber sowas Elementares wie den Veranstalter der Polenrundfahrt zu sanktionieren, ja, was für die Weltöffentlichkeit offensichtlich war, dass da was geschehen muss. Jetzt sagst du auch gleich, da wird irgendwas passieren, aber da passiert öffentlich nichts. Da gibt es keine Strafe, da gibt es keine Geldstrafe.
Okay, woran liegt das? Das liegt jetzt natürlich daran, wer hat das so kommuniziert? Also die Überschriften der ganzen.
Ja, aber gibt es eine Strafe
für Newsseiten? Waren ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob es explizit für die Polen-Rundfahrt eine Strafe ausgesprochen wurde, aber es war die Rede davon, dass einige Veranstalter bis zu 50.000 Euro Strafe zahlen mussten in der vergangenen Saison. Und es gibt halt jetzt auch, wie gesagt, es gibt Punkte, ne? Also es dürfen keine Banden mehr mit so Füßen, die in die Fahrbahn reinragen, gut, verwendet werden und so weiter. Es wird eine Studienauftrag gegeben, und es soll die sicherste Bande entworfen werden, die dann auch verpflichtend sein soll für alle Worldtour-Rennen, wohl bemerkt. Oder erstmal nur für die Worldtour-Rennen. Ja, und es ist halt nicht nur so, dass nichts anderes außer diesem Verbot vom Supertakt beschlossen wurde.
Ja, nein,
aber
das sagt
hat halt irgendeiner als Clickbait, irgendein findiger Journalist hat den Clickbait dann in die Überschrift gepackt, hier Supertakt verboten ab 1. April, als ob das so die erste und einzige Regel gewesen wäre. Das ist halt nur ein Punkt, der jetzt in den Medien halt super polarisiert hat und
ja, aber,
der deswegen so einen großen Raum einnimmt.
Nee, ja, okay, das mag ja sein, aber ich finde ihn exemplarisch dafür, was die UCI allgemein macht, weil das ist diesen Supertakt zu verbieten, ist, verstehe ich nicht, weil als nächstes fangen die an, sich hinten wie Marco Pantani hinter das Sattelrohr zu hängen und das ist viel gefährlicher. Wenn du hinten mit dem Bauch hinterm Sattelrohr hängst und dann vielleicht irgendwann nicht mehr rechtzeitig hochkommst, das ganze Gewicht auf dem Hinterrad liegt. So, sowas ist halt dann
das
wieder erlaubt. Da haben
ja schon die Drop-Post-Kommentare auch dazu.
Ja, das fand ich geil.
Also es ist
das würde ich mir auch direkt ranschrauben. Also wie so beim Mountainbike, wo du so auf Knopfdruck quasi deine Sattelstütze runterfahren kannst und dann einfach auf dem Sattel auf dem Oberrohr liegst. Was wiederum besser wäre, weil bei den meisten Herstellern ist es sogar offiziell verboten, sich aufs Oberrohr zu setzen.
Ja.
Und Philipp Gilbert hat angemerkt, dass schon bei einem Team, in dem er gefahren ist, mehrere Leute das Oberrohr so zerstört haben. Er hat nicht gesagt, wer es war.
Ey, aber diese 60er-Jahre-Nummer, die ist aber halt einfach geil und richtig. So, lass Powermeter verbieten, lass Funk verbieten, Supertag, Zeitfahrposition, weiß nicht was noch.
Einfach. Ja, die sind schon ultra konservativ, ja. So, ne? Also, oder es entsteht zumindest so das Bild, dass sie dieses Ideal immer noch haben
Frage,
und
Stoffi.
Umsetzen wollen.
Hat Kwiatkowski war jetzt ja auch in dem Meeting, ne? Hat er irgendwie gesagt, dass er nicht verstehen kann, dass zum Beispiel Sportler mit gebrochenen Händen fahren können oder mit gebrochenen Knochen und da, die kein Sicherheitsrisiko richtig, darstellen. Ja. So, und das ist halt, ist ein mega guter Punkt, weil ich finde halt diesen super Tag und das auf dem Ober-, auf dem Lenker liegen, das finde ich, keine Ahnung, der hätte ich als, ich jetzt persönlich, wenn ich durchgehen würde, okay, was ist Risiko, ja? Also, wo gehen wir den Fahrern vielleicht mehr Sicherheit? Was kann man machen? Ey, ganz ehrlich, das wäre irgendwann an 30. Position gekommen, wahrscheinlich, oder 20. Aber nicht so hoch im Ranking, dass du sagst, okay.
Ja.
Ja, also.
Keine Ahnung, wer das vorgeschlagen hat. Vielleicht sollte man den mal raussuchen und befragen. Der hat sich wahrscheinlich jetzt schon irgendwo versteckt.
Was auch gefährlich ist, einfach, dass diese mit den Gehirnerschütterungen, warte mal ganz kurz, mit den Gehirnerschütterungen, dass diese ganzen Protokolle nicht durchgezogen werden, dass es immer noch die Teams sind, die entscheiden müssen oder der Fahrer selbst, ob sie aus den Rennen rausgehen oder nicht, weil der Rennarzt bei den meisten Rennen immer noch nicht die Verantwortung übernimmt und sagt, wir nehmen dich raus. Ja, also sowas ist dann auch lebensgefährlich an irgendeinem Punkt und wir haben das letztes Jahr, ich glaube, bei 2 oder 3 Fahrern auch im Fernsehen gesehen, wie die einfach wieder losgefahren sind, torkelnd. Also ich finde, das sind so elementare Dinge.
Dass die ganzen Regeln von der UCI teilweise einfach nur willkürlich befolgt werden oder bestraft werden, das haben wir jetzt eigentlich mittlerweile alle mitbekommen. Also diese ganze Sockendebatte, die ist so lächerlich. Also dass überhaupt so ein Tool dafür gibt, Sockenlänge im Verhältnis zum Bein zu messen, ist schon einfach nur ein Witz. Und es wird halt auch einfach nicht umgesetzt, was noch der größere Witz der ganzen Sache ist. Also du hast halt bei jedem Rennen irgendwo Leute, die stehen am Start dann halt mit runtergelassenen Socken und dann ziehen sie sich nach dem Start die Socken hoch und es sieht ja jeder im Fernsehen und jeder fragt sich nur, wer irgendwann mal was von dieser Regel gehört hat, warum darf der das jetzt? Das ist so, als ob du im Fußball einfach die Leute konsequent im Abseits stehen würden und einfach weiterspielen und keiner pfeift ab. Also es ist halt so total schwierig auch. Das war ein großer Punkt jetzt eben, den die Fahrer bemängelt haben, die in den Meetings mit der UCI jetzt waren, dass alles ultra lange dauert und dass dann wiederum solche Sachen so überstürzt umgesetzt werden. Also, dass die einfach sagen, hey, komm, wir machen das und dann, okay, anscheinend vier Parteien, die anwesend waren, haben alle da irgendwo einen Risikofaktor gesehen und das jetzt erstmal nicht abgelehnt. Ich muss sagen, persönlich, Supertag, muss jeder irgendwie, ja, das gehört irgendwie zum Sport dazu. Jeder muss das Risiko für sich selbst einschätzen können. Ist halt einfach auch ein gefährlicher Sport. Ist jetzt kein, weiß ich nicht, mit welchem Sportart. Also es ist schon ein Extremsport in der Hinsicht, finde ich, Radsport. Also wenn man sich mal überlegt, man fährt mit 100 km/h irgendwo mal einen Alpenpass runter.
Mit nur um 190 Gramm mit Helm.
Gerade mal einem Styroporhelm als Schutz. Das ist halt schon per se gefährlich und da muss man jetzt nicht unbedingt groß mit der Vorbildsnummer kommen, ja. Diese Sache so, dass manche Fahrer echt so in der Gruppe dann den Lenker nicht so richtig festhalten, das finde ich wiederum,
ja, in der Gruppe,
würde meiner Meinung nach auch irgendwie,
also so hätte man die Regel meiner Meinung nach,
ist schon berechtigt, dass man das irgendwie mal angeht,
auch formulieren können, so, wenn man.
Aber Paul hat recht, auf jeden Fall, da sind so viele andere Sachen, die man noch machen könnte, aber das war jetzt auch das erste Mal, dass sich irgendwie die UCI überhaupt bereit erklärt hat, so ein Meeting zu machen und so quasi sich eine Meinung anzuhören, ohne das jetzt einfach immer selbst zu beschließen.
Ich bin gespannt. Ja, das nächste Thema wollte ich tatsächlich sowieso angesprochen haben, einmal kurz, aber Paul hat es gestern oder vorgestern auch dann nochmal von anderer Seite und diese SADA-Geschichte. Es sind mehrere Fahrer, 2 oder mehr, ich weiß gar nicht, von 2 wissen wir jetzt irgendwie persönlich, von der SADA, der Swift-NADA, gesperrt worden, wegen abweichender...
Swift-WADA, müsste man korrekt sagen.
Ja, Swift.
Oder ist das nur die deutsche?
Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass es das eine deutsche Nummer ist, aber es sind auf jeden Fall nur deutsche Fahrer, oder, Paul?
Wo jetzt?
Waren das, hier, wir reden über Philipp Diekner, glaube ich, und Selma Trommer. Ja, das sind auf jeden Fall 2 deutsche Fahrer, die gesperrt wurden. Ich weiß nicht, waren noch internationale Fahrer dabei?
Das weiß ich nicht, aber der Diekner heißt er, ne?
Ja.
Der fährt ja auch für ein internationales Team, für Canyon.
Mhm.
Boah, wie heißen die? ZZZ, was weiß ich?
Ziemlich zügig. Canyon ziemlich genau, zügig.
Genau. Und ich weiß nicht, ob jetzt noch internationale Fahrer irgendwie auch betroffen waren.
Ja, auf jeden Fall scheint das dasselbe Problem gewesen zu sein. Die Selma habe ich nämlich kennengelernt, als letztes Jahr diese GCA, die Bundesliga des BDR auf der Swift-Plattform ausgetragen wurde. Und Selma ist da immer vorne reingefahren und hat mich danach mal angeschrieben, um sich zu informieren, wie man jetzt vielleicht mal diese Werte, die sie da auf Swift tritt, im richtigen Radsport ausprobieren könnte. Das hat dann auch alles soweit ganz gut geklappt, dass sie dann auch in ihrem ersten Straßenrennen, nämlich der Straßendeutschen Meisterschaft, direkt Zehnte wurde und sich dann einen Platz in einem UCI-Team auch dieses Jahr gesichert hat, einem brasilianischen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann diese Nachricht auch irgendwann auf Cycling News gelesen, dass Selma Trommer gesperrt war und ich hatte dann erstmal gar keine Info dazu und das war irgendwie, habe ich mir auch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, habe mir gedacht, was soll das jetzt hier und habe dann aber, dann wurde ich echt von mehreren Leuten gefragt, irgendwie so Leute aus der Szene, auch Leute vom BDR irgendwie haben mich angeschrieben, was denn da jetzt los sei und so und dann habe ich auch mal länger mit ihr telefoniert. Ich will jetzt hier auch gar nicht so viel sagen, weil sie eigentlich auch beschlossen hat, erstmal gar nichts weiter dazu zu sagen. Auf jeden Fall scheint es, was ich da von Dietner gelesen habe, ein bisschen so gleich zu sein. Ich meine, wir kennen uns leider alle zu wenig aus. In diesen richtigen Swift-Rennen, so Swift Pro Series, muss man Dual-Recording machen. Das bedeutet, du musst zwei Powermeter-Files einschicken, nicht nur den von der Rolle, auf der du fährst, sondern eben auch nochmal von was anderem, dass die vergleichen können, trittst du die Werte auch wirklich. Und in diesen Dual-Recordings müssen bei beiden, Selma Trommer und Philipp Dietner, Unregelmäßigkeiten aufgetreten sein. Ich weiß es von Selma, Diegner weiß ich nicht, habe ich nur diesen Artikel gelesen, dass da eben ein Datenfehler zwischen zwei Hochladeplattformen entstanden sein muss und dass diese SADA da auf jeden Fall auch relativ, weiß ich nicht, unkooperativ war und dass ich finde nur, ich will da jetzt auch gar keine Wertung rausgeben, weil das ist ein Fall, der irgendwie noch ongoing ist, aber ich weiß, dass Selma ziemlich schnell fahren kann und ich glaube irgendwie, dass sie nichts zu verheimlichen hat, was das angeht. Ich bin auch schon draußen auf der Straße mit ihr gefahren, sie ist schneller als ich. Und ich finde so das Prozedere leicht seltsam, muss ich sagen, weil das kommt jetzt schon irgendwie so einer positiven Dopingprobe gleich. Das wurde international auf allen Radsportmedien sofort veröffentlicht mit Namen. Und du hast...
Mit Namen, ist ja international, haben wir ja gelernt in der letzten
und
Folge.
Und du hast du hast dann einfach so diesen Ruf des Cheaters und irgendwie bin ich mir noch nicht so sicher, ob das so richtig ist alles, aber wir werden das vielleicht auch nochmal persönlich besprechen können, aber da wird noch ein bisschen Zeit ins Land kommen. Dann lass mal in Schwarzwald fahren, oder?
Ja, ist so schön da.
Alright, Besenwagen auch mal wieder unterwegs, virtuellerweise in Deutschland. Und zwar, ich muss jetzt mal so ein bisschen weit ausholen, denn Rossi und Staufe, ihr wisst das nicht, denn ihr wart auf unserem kleinen Ausflug damals nicht dabei, aber Fabian, der unsichtbare Vierte des Besenwagens und ich haben schon mal diesen kleinen Ausflug vorgenommen zu Rick Sauser in den Schwarzwald. Hallo Rick.
Hallo, grüßt euch.
Wer diese Folge noch nicht gehört hat, wer es schon getan hat, weiß das natürlich, aber grundsätzlich war das Thema dieses Ausflugs für mich, ja, lass eine Folge aufnehmen mit dem großen Fabian Cancellara. Das hatte nämlich Rick organisiert innerhalb seiner Veranstaltung, dem Rider Man. Und dann Julian hatten wir noch im Gepäck und haben dann Besenwagenfolge 8000 Watt x Besenwagen x Fabian Cancellara gemacht und ich bin da rumgelaufen, hab auf Fabian gewartet, der ist noch Zeitfahren gefahren, kam dann da irgendwann ins Ziel, dann war das alles so ein bisschen stressig, wir hatten nicht viel Zeit, er musste Siegerehrung und wieder weg und hab dann da schon mit Rick hantiert und er hat uns super hier so einen Raum gegeben, eingewiesen und hab dann schon so gemerkt, ey Rick, das ist ein guter Typ, das ist witzig, der hat hier auch so ein bisschen lustige Storys zu seiner Veranstaltung zu erzählen und das mit Fabian, das war jetzt eh nicht so super lange. Lass doch irgendwie noch eine Viertelstunde mit Rick einbauen. Haben wir dann auch gemacht. Er hatte natürlich sofort Bock. Und als wir die Folge ausgekoppelt haben, war dann das Feedback zu unserer Folge mit dem großen Fabian Cancellara eigentlich einhellig in circa vielleicht übertrieben 100 Mails. Was ist Rick Sauser eigentlich für ein geiler Typ? Fabian Cancellara war relativ egal, muss man mal so sagen. Sorry, ich glaube, er hört nicht zu.
Selbst wenn. Grüße gehen raus.
Ja, Fabian hat keinen Witz.
Er war da einfach total angespannt und in seinem Modus drin. Also
kein Witz mitgegangen.
Der wollte halt performen, ne? Der wollte halt richtig einen hinlegen, aber...
Nee, das war ja schon vorbei, das war nach dem Zeitfahren.
Der hatte
nichts mehr zu performen.
Der war noch im Tunnel.
Ja, er wollte vor dem Mikrofon performen.
Naja.
Hast du auf jeden Fall anscheinend besser abgeliefert.
Ja, auf jeden Fall war das scheinbar super sympathisch und ab da war klar, dass du irgendwann auch nochmal eine eigene Folge bekommst. Und wir haben jetzt eben schon mal so über die neuen UCI-Verbote und Staufis gerade absolviertes CPA-Meeting und Veranstaltersicherheit und so weiter gesprochen. Und da passt das ja super ins Bild. Rick Sauser, nämlich deutscher Rennveranstalter und kennt sich somit mit allen möglichen Regeln und wie man sowas dann umsetzen kann, bestens aus. Aber ich steige nochmal mit einer anderen Story ein, denn wir wollen eigentlich erstmal so erzählen, wer du überhaupt bist und wie das Ganze so zustande gekommen ist. Und Staufi weiß es noch nicht, aber du hast schon mit Staufis Mutter geduscht.
Surprise, Staufi.
Papa ist wahrscheinlich draußen irgendwo beim Henninger Turm gefahren und ich habe mit der Mutter geduscht. Ich war damals zarte 13. Das war natürlich, Beate Habetz war damals für mich, wann war sie Weltmeisterin? 78?
Genau,
eben. Ja. Und dann, ich bin Schüler A gefahren und bin abgehängt worden. Das war schon das Jahr, wo ich immer übertrainiert war von meinem Vater und war dann früher in der Dusche und irgendwie kamen dann die Frauen schon rein und ich habe dann mit deiner Mutter geduscht.
Okay.
Ich weiß nicht, wie glücklich Staufi jetzt gerade diese Nachricht macht. Aber.
Ja. Ich glaube, das hast du mir sogar schon mal erzählt.
Ja, ich glaube, ich habe es dir mal geschrieben.
So als Einleitung. Du kennst mich vielleicht nicht, aber ich habe mit deiner
Geburtstag. Nur mal so. Also.
Ja, du hast ja schon angesprochen, du bist von deinem Vater trainiert. Das scheint eine relativ Radsport-verrückte Familie zu sein, die Sausers. Du bist auch nach welchem Rick jetzt? Van Steenbergen oder Van Looy? Welchen bist du genannt?
Zabel.
Van Steenbergen, würde ich sagen. Passt auch besser zu mir. So was ich, also außer dann nach der Karriere hat er ein bisschen krumme Dinger gedreht. Da war ich ja eher auf der anderen Seite. Aber Rick Van Steenbergen war natürlich eine Riesennummer. Ich weiß nicht, mein Vater wollte alle seine Söhne nach belgischen Radfahrern benennen. Ich bin ihm aber auch dankbar, weil 66 ist Rudi Altig Weltmeister geworden. Da war mein Vater oben auf dem Nürburgring. Ich bin 67 auf die Welt gekommen. Eigentlich hätte ich Rudi heißen müssen. Ich habe zwar Rudi Altig als Radfahrer cool gefunden und auch verehrt und habe ihn auch oft vielmals persönlich getroffen, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt Rudi heißen.
Aber wie viele Brüder hast du?
Zwei.
Wie heißen die?
Mein mittlerer Bruder heißt Eddie, das war auch der erfolgreichste von uns, nach Eddie Merckx benannt. Und der Bruder, mit dem ich die Agentur mache, das ist der Kai, der hatte mit Radsport eigentlich gar nichts zu tun. Der kann auch heute noch nicht richtig gut und vor allen Dingen nicht schnell Radfahren. Und witzigerweise ist eben Kai auch nie Radrennen gefahren. Also Eddie und ich sind gefahren, Eddie war recht erfolgreich, der war mal deutscher Meister, so mit Steinhauser im Vierer.
Ja, also der direkt mit dem Namen auch das Talent weitergegeben worden.
Wir haben ja auch einen Kindersitz im Besenwagen und der Insasse von diesem Kindersitz, der wurde auch nach einem Radfahrer benannt, wollte ich nur mal anmerken hier. Der heißt nämlich Fausto.
Copy.
Yeah. Ist ja nur ein Podcast und da sieht man ja keine Bilder. Als du gerade in den Call reingekommen bist, dachte ich erstmal, dass du im Callcenter sitzt, das hatte ich auch gerade schon ein paar Mal erwähnt. Und dann dein Hintergrundbild ist halt einfach auch das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Da ist der Rick in Polizeiuniform mit einem Telefon und das andere, weiß ich gar nicht, was es ist. Das ist irgendwie so ein Mikrofon.
Ein Handy, ein altes Handy.
Zwei Funkgeräte und eine Fluppe.
Rick Sauser Signature-Bild. Das wird auch ausgekoppelt mit der Folge auf jeden Fall.
Seit wann bist du kein Polizist mehr und was warst du bei der Polizei? Was hast du da gemacht?
Ich war, also ich habe 1984 die Ausbildung gemacht in Laa im Schwarzwald bei der Bereitschaftspolizei, so Standardprogramm. Und war dann in der Einsatzhundertschaft und bin dann nach Stuttgart gewechselt von 1988 bis 1994 und war immer im Streifendienst, also draußen, wo es brennt. Und das habe ich gemacht bis zu meinem 40. Lebensjahr, bis 2007. Und dann habe ich die Wumme an den Nagel gehängt, wie man so schön sagt. Mein Chef hat damals auch auf mich eingeredet, weil ich natürlich Beamter auf Lebzeit war. Ich war im Prinzip bis zum Tod versorgt. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich müsste jetzt das mit Radrennen und Events und so professionell machen, beziehungsweise hauptberuflich, weil das war auch teilweise nicht mehr tragbar, weil ich einfach 7 Tage in der Woche gearbeitet habe.
Ja, also okay, du bist rausgegangen und dann verliert man automatisch diesen Beamtenstatus und ist dann raus.
Ich musste wirklich kündigen und habe damit alle Rechte verloren. Das war mir aber auch klar. Also das habe ich mir auch jahrelang überlegt und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, so.
Ich denke, du kannst aber trotzdem dann, wenn es soweit ist, in unserer Reality-TV-Show das Radsportrevier mitspielen mit John Degenkolb, Toni Martin, Stefan Schäfer und so weiter.
Tatsächlich habe ich mich letztes Jahr in der Corona-Zeit beworben. Da gab es so eine Casting-Agentur und da habe ich mich als Bulle beworben und habe geschrieben, eben, dass ich 23 Jahre bei der Polizei war, da relativ viel Erfahrung mitbringe. Da
ist ein bisschen Showtalent vorhanden auf jeden Fall. Ich habe eben nochmal deinen Instagram-Account durchgeguckt und bin auf dieses Lounge-Piano-Video gestoßen von dir. Spielst du das wirklich selbst?
Nein, das ist ein Piano in einem Hotel und das spielt von alleine. Also da geht auch die Tastatur.
Ich habe mich direkt neppen lassen. Sieht geil aus auf jeden Fall. Passt auch. Ja, gut, jetzt musst du natürlich erklären, jetzt hast du bei der Polizei gekündigt, von wo oder wohin es ab da gegangen ist. Du hast dann schon gesagt, so, du hast gedacht, du musst jetzt hier schon Radrennen veranstalten. In welchem Jahr war das und was war dann das Erste, was du gemacht hast oder wie kamst du auf die Idee?
98, in den Hochzeiten des Radsports in Deutschland. 97 hat Ulrich die Tour de France gewonnen. 98 sind wir dann im Herbst, also ich bin damals noch selber Rennen gefahren, Amateur, Elite A oder sowas. Nee, war ich, ja. Und dann waren wir in einem Biergarten, also mein Bruder Kai, mit dem ich jetzt auch die Agentur noch betreibe, und haben nach 3 oder 4 Bier beschlossen, wir machen 1999 im Sommer direkt nach der Deutschlandtour ein Profikriterium in Villingen-Schwenningen. Da muss man kurz dazu sagen, Villingen-Schwenningen sind 2 Ortschaften oder 2 Städte im Prinzip und in Schwenningen hat wirklich eine große Radsporttradition. Da war zum Beispiel der Patrick Haller, den wirst du kennen, Staufi. Ja. Der fährt bei Leopard, dem sein Vater war da und sein Onkel und Schwenningen hatte 1952 mal einen Profi-Weltmeister, den Heinz Müller. Die waren bei uns im Verein, also ich habe den nicht mehr persönlich gekannt, der ist relativ früh gestorben. Ja, und so haben wir das dann gemacht und das haben wir auch einfach nur gemacht. Wir wollten einfach ein Radrennen machen, ohne Geld zu verdienen. Wir haben auch wirklich jeden, damals waren es noch Mark, jede Mark ausgegeben, hatten nachher echt wirklich nicht mal 100 Mark übrig. Wir haben zum Schluss noch, fällt mir jetzt wieder ein, von den Belgiern hattet ihr das letzte Mal, von der Dynastie, wie hießen die, helft mir schnell?
Blankert.
Ja, genau, den Joe Blankert haben wir noch engagiert. Der war damals bei Cofidis. Ja. Und das haben wir dann gemacht und das war ein Riesenerfolg. Freitagabend nach der Deutschlandtour. Zabel hat ein Kumpel von mir mit dem Flugzeug in Berlin abgeholt, direkt nach Schwenningen geflogen. Die haben uns das gar nicht geglaubt. Die haben immer gesagt, ja, die Sausers erzählen, der Zabel kommt, der kommt doch nicht nach Schwenningen. Ja, aber war dann da. Und das war ein super Event. Villingen-Schwenningen ist eine Kleinstadt. Also die haben 30.000 Einwohner und es waren 15.000 an dem Abend wirklich an der Strecke. Und dann haben alle gesagt, ja, das müsst ihr nächstes Jahr wieder machen und war wirklich geil und wir waren wirklich einfach geplättet. Ich habe gesagt, ja, jetzt lasst uns einfach mal eine Nacht Luft holen, wir sehen da mal weiter. Ja, und so fing das dann alles an. Und dann kam die Idee und ja, wir haben ja nie mit Strategie gearbeitet bei uns in der Firma, sondern wir haben immer Ideen gehabt und haben gedacht, okay, das probieren wir jetzt einfach, ob das funktioniert. Und wir haben auch keinen Langzeitplan, machen und schauen, ob es funktioniert.
Hört sich an wie der Besenwagen.
Mhm. Ja, genau.
Nur bei uns weniger machen. Wir haben aber viele gute Ideen.
Ja gut, das war natürlich schon auch viel machen. Also ich weiß noch, bei der ersten Austragung, das war das große Problem. Mein Bruder und ich hatten alles im Kopf und wir hatten auch viele Helfer, aber die Helfer wussten gar nicht, was sie tun müssen. Und ja, dann war natürlich am Abend, kam der SWR und also ich war wirklich sowas von durch nach diesem Abend. Aber es war auch ein super geiles Gefühl und wie gesagt, haben wir nicht gemacht, weil wir Geld verdienen wollten, sondern einfach, weil wir ein geiles Rennen machen wollten. Und das hat funktioniert und ja, so ging das dann los. Und dann kam eben die Idee mit Riderman in Bad Dürrheim und Deutschland-Tour in Bad Dürrheim. Und da wurden wir so mit unserer Expertise immer dazugeholt. Und so kam dann das eine ums andere. Und eben 2000 mit dem Riderman kam der Kurdirektor damals von Bad Dürrheim auf mich zu, hat gesagt, hey, wir haben da eine Idee. Das Konzept stammte von Tötzke, von Absolut, wird euch sicher auch was sagen. Der hat da ein Konzept gemacht, wie man aus Bad Dürrheim, aus der verschlafenen Kurstadt, eine Radsportstadt machen konnte. Und das war damals natürlich Ende der 90er, sind wir da bei den Bürgermeistern und so, sind alle Türen offen gegangen, wenn du von Radsport und Telekom gesprochen hast. Und da wollten viele mit auf den Zug aufspringen und so war es eben auch in Bad Dürrheim. Und die haben mich dann gefragt, ob wir das machen könnten. Da habe ich gesagt, grundsätzlich können wir das schon, aber ich habe keine Zeit und mein Bruder auch nicht. Wir kriegen das nicht hin. Ja, sie bezahlen. Und haben wir uns das mal angehört und haben mein Bruder damals im zarten Alter, jetzt muss ich überlegen, 99 war der, 23, gesagt, komm, der hat Internetbanking gemacht bei der Stuttgarter Bank, hat dort gekündigt und hat gesagt, ich mache mich selbstständig mit einer GbR. Und wenn das in die Hose geht, ich bekomme schon wieder irgendwas. Der hat BWL studiert, Fachrichtung Bank, hat den guten Abschluss. Und ich war sicher bei der Polizei, habe das nebenher gemacht. Also ich durfte nicht bei der Sauser Event GmbH angestellt sein. Und so haben wir angefangen und dann eben die verrücktesten Ideen gehabt.
Krasse Nummer. Wir waren eben schon im Jahr 2000, das hast du gesagt, habt ihr euch für die WM beworben.
2000 war das erste Mal der Riderman und die Deutschland-Tour war 2000 Etappenziel. Da war die Königsetappe, meine ich, Pforzheim, Bad Dürrheim. Und dann war in Bad Dürrheim war einfach das Radsportfieber war da. Der Kurdirektor war richtig angebrannt, der Bürgermeister. Und die Region hat echt für Radsport gebrannt. Und wir natürlich auch. Und dann kam die Idee mit BDR und Land Baden-Württemberg und allem drum und dran, sich für die Rad-WM 2004 zu bewerben. Und da waren wir damals mit dem Kurdirektor 2001 in Plouay. Und wir waren vor Ort als Vertreter von Bad Dürrheim mit dabei und haben das da vorgestellt und hatten ein paar schöne Tage in Plouay im VIP-Bereich. Ich weiß noch, wir hatten einen guten Freund, der hieß Louis, das war der Rotwein. Ja. Nee, das war also ein Riesenerlebnis und wir haben als damals auch fest dran geglaubt, dass das natürlich dass wir das bekommen könnten 2004.
Ich meine, kurz danach, nachdem ihr da im Plouay wart, kam ja auch dieser Einbruch, ne? Im deutschen Radsport.
Das ging noch ein paar Jahre.
Ja, okay. Wie lange ging es noch? So 4, 5 Jahre oder? Nee, 4 Jahre noch.
2005 oder 2006 war das Geständnis von Ulrich.
Nee, Geständnis hat er eh nie abgelegt, aber.
Ah, ja, nee, ja, wo sie ihn rausgeholt haben, kurz genau. Vor der Tour. Ich weiß nicht mehr, war das.
Puerto war, glaube ich, 2-6.
War es ja. 2-6. Ja, okay, ja, nee, muss 2-6 gewesen sein, weil 2-5 war Ulrich noch beim GP Triberg-Schwarzwald. Das war ein Profirennen, das wir 10 Jahre veranstaltet haben in Triberg, im Herzen des Schwarzwaldes. Und da war er 2-5 noch am Start. Also da muss es 2-6 gewesen sein.
Okay, aber habt ihr das dann gemerkt? Krass, also hat es für euch auch einen Einbruch gegeben hinsichtlich Sponsoren, allen drum und dran? Also das sind auf einmal... Vorher war ja ein Riesenzulauf, wie sie es anhört, und dass das danach eingebrochen ist und man eigentlich um jeden Sponsor kämpfen musste, oder war der relativ solide aufgestellt?
Nee, das war eine Katastrophe. Also 2005, eben wie gesagt, das war damals, da ist Ulrich das erste und letzte Rennen vor der Tour de France bei uns in Triberg gefahren. Da hat mir der Strohband angerufen, das weiß ich noch, ich hatte Frühschicht bei der Polizei, bin schon fast im Bett gelegen, und hat er mir angerufen und hat gesagt, Herr Sauser, der Jan möchte in Triberg fahren. Ich bin fast, ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann, aber das war einfach klar, wenn Ulrich nach Triberg kommt, das ist wie ein Sechser im Lotto.
Ja, hat er damals Startgeld bekommen? Entschuldigung.
Ja, hat er, aber das war damals wirklich, also ich weiß, was Ulrich damals bei den Kriterien bekommen hat. Wir haben auch zwei das Eurobike Altstadtkriterium gemacht, also mit, da waren wir mit dabei als Dienstleister und ich weiß, was da für Summen geflossen sind und das war wirklich ein Bruchteil. Und er hat auch zu mir gesagt, damals hat er gesagt, es geht nicht ums Geld, er will nicht wegen Geld fahren, sondern will einfach das Rennen fahren, weil es ist ein schweres Rennen, das möchte er einfach vor der Tour de France, war 4 Wochen vor der Tour de France oder 3, ich weiß nicht mehr genau. Und das war ein abartiger Hype. Da waren 8 TV-Stationen vor Ort, ich glaube 80 akkreditierte Journalisten. Der Bürgermeister hat es fast einschließlich uns natürlich ans Herz bekommen. Das war, kann man vielleicht heute so gar nicht mehr nachvollziehen, aber wenn man mich ein bisschen kennt, das war schon das Highlight. Dann war natürlich 2006, ging es genau in die andere Richtung und das haben wir natürlich schon gespürt. Eben gerade mit dem Riderman, da hatten wir komplette Einbrüche, was die Teilnehmer anging. Das ging zurück, also auch der Jedermannsport hat damals enorm gelitten, weil damals war der Jedermannsport noch so verknüpft mit dem Profirennen. Wenn du ein Profirennen hattest, war oft ein Jedermannrennen mit dabei und das hat nur beides irgendwie zusammen funktioniert. Und nach 2006, so nach und nach hat sich das entwickelt, dass der Jedermannsport im Prinzip sich parallel auch ohne den Profiradsport entwickelt hat.
Ist ja auch immer noch so, oder?
Ja, ja. Also es gibt viele im Jedermann-Bereich, würde ich jetzt mal sagen, die sich überhaupt kein Profirennen anschauen, die da überhaupt keinen Einblick haben, die da überhaupt kein wissen, was da läuft oder wer da gerade Weltmeister ist oder wer die Tour de France gewonnen hat. Die finden einfach Radfahren geil, die finden Radrennenfahren geil.
Wie relevant findest du den Profisport als Veranstalter
also in dem gut, Kontext? Da fragst du jetzt absolut den falschen Mann. Ja, das ist einfach so. Ich war letztes Jahr auf der Rad-WM, ich war auf insgesamt auf 18 Radweltmeisterschaften. Also da kannst du mich einfach nicht fragen, ob ich den Profisport für, wenn du mir morgen einen Sponsor bringst, mache ich sofort wieder ein Profi-Radrennen. Das war einfach schon immer.
Darauf wollte ich auch schon eingehen, so Sauser Event Management, komplette WM-Hooligan-Firma, ne? Da geht's, wann ging das los oder wann habt ihr das irgendwie privat gestartet? Ich habe das in Innsbruck mitbekommen, wart ihr auch in Yorkshire eigentlich?
Nee, ich weiß nicht mehr genau, weshalb ich...
Sonst hätten wir uns da gesehen.
Ja, genau, das weiß ich. Ihr wart da oben und ich habe auch überlegt, aber das wäre eine kleine, klar, nach Yorkshire Übersee ist schon wieder, oder über den Teich drüber ist schon wieder ein bisschen schwieriger, da kannst du nicht mit 60 Mann rüberfahren. Und im Nachhinein war ich dann auch froh, dass ich nicht oben war. Als ich das
auch die Bengalos über die Grenze zu schmücken,
schwierig gewesen. Nee, mit Bengalos habe ich definitiv nichts am Hut.
Nee, aber wir hatten uns schon in der Schweiz verabredet eigentlich, in Aigle.
Ja. Ja, gut, und das hat ja nicht stattgefunden und ihr habt dann gekniffen und ich bin quasi fast alleine nach Imola gefahren.
Ja, stimmt. Du warst in Imola auch?
Ja, ich habe da meine Radsportseele getröstet letztes Jahr. Also es war eben, und Rad-WM erste Mal war bei mir 1975. Wer war von euch schon auf der Welt?
Keiner.
Niemand.
Weiß ich noch, hat es den ganzen Tag gepisst. Henny Kuiper hat gewonnen. Ich war Eddy Merckx-Fan. Und dann ging es so, 76 Ostuni, mit dem Auto am Donnerstagabend losgefahren, 1800 Kilometer eine Strecke, Sonntagabend wieder zurück mit meinem Vater und noch zwei Bekannten. Und das war damals einfach, das konnte... Ich habe in der Schule frei bekommen und meine ganzen Klassenkameraden, die kamen alle weg. Ich komme ja aus so einem kleinen Dorf und die wussten nicht mal, wo. Ich habe das erste Mal dort das Meer gesehen, 1976, und es war schon ein Wahnsinnserlebnis. Und so, also Radweltmeisterschaften haben mich schon immer fasziniert, auch natürlich mit dem Hintergrund, weil bei einer WM, bis vor einigen Jahren ist man immer auf Rundkursen gefahren und du siehst einfach nie so viel wie bei einer WM auf einem Rundkurs. Das war einfach immer geil.
Wie viele Veranstaltungen machst du eigentlich und vor allem welche? Ich weiß ja, dass du den Rothaus Bike Giro machst, weil den fahre ich ja auch mit, Mountainbike-Etappenrennen.
Ja.
Ja. genau, aber was machst du noch?
Also wir machen auch, also natürlich unsere Expertise, unser Hauptaugenmerk liegt einfach im Radsport, sei es auf der Straße oder im Gelände, also Mountainbike und da eher im Marathonbereich. Aber wir machen eben auch so eine Rock'n'Roll City Jamboree seit einigen Jahren in Bad Dürham. Das ist so ein Musikevent in 7 Lokalen, wo Livebands spielen. Das sind irgendwie so 2.500, 3.000 Besucher kommen da jedes Jahr. Gibt es natürlich dieses Jahr auch nicht und hat es letztes Jahr auch nicht gegeben. Dann sind wir Dienstleister bei der Musiknacht in Donaueschingen beim Herbstfest. Das ist auch eben so eine Herbstveranstaltung, so ein Kirmes, wie man sich das vorstellen kann. Dann machen wir auch Firmen-Events, natürlich derzeit auch keine. Dann machen wir in der Schweiz den Zürich-Marathon, der letztes Jahr auch nicht stattgefunden hat. Dieses Jahr befürchte ich, dass er auch nicht stattfindet, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass im April irgendwie so 7.000, 8.000, 9.000 Läufer durch die Innenstadt von Zürich rennen können. Das ist einfach utopisch aktuell. Den Aargau-Halbmarathon. Dann haben wir zwei Stadtläufe für unsere Hausbank, für die Volksbank hier. Und dann unsere eigene Veranstaltung, den Engadin Bike Giro. Drei Etappenrennen für Hobbyfahrer und für Profis im Engadin in der Schweiz. Dann eben den Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald. Dann machen wir für in der Schweiz noch solche, das sind so Hindernisläufe. Spartakus Run nennt sich das.
Ja, aber
nichts
von Kantsche?
Nichts mit Fabian Cancellara zu tun.
Nee, hat nichts. Aber ist im Prinzip einer ist direkt bei ihm fast zu Hause. Dann hatten wir bis 2019, eigentlich noch bis letztes Jahr, eine Challenge-Veranstaltung, den Triathlon in Heilbronn, den es leider nicht mehr gibt. Mit dem mussten wir auch letztes Jahr im November in die Insolvenz aufgrund der Pandemie.
Ja, wir haben vor ein paar Wochen telefoniert hier zu der Folge, wann wir sie machen und so weiter und über was wir quatschen. Und da warst du echt niedergeschlagen so ein bisschen. Das hat man dir angemerkt. So, so ein fröhlicher Typ, wie du sonst bist. Diese Eventmanager in dieser Zeit zu sein, ist auf jeden Fall, da kann man sich bessere Sachen ausdenken.
Okay, wenn jetzt einer einen Job hat und verdient jeden Monat sein Geld. Also ich habe noch viele eben von meiner früheren Tätigkeit mit einigen Polizisten oder Polizeibeamten Kontakt. Die sagen auch, ja klar, das ist alles schlimm, ich kann jetzt am Abend nirgends hin. Aber die haben einfach keine finanziellen Sorgen. Die wissen genau, ihr Gehalt kommt am 1. wieder. Und das ist natürlich bei uns nicht gegeben. Das ist ganz anders. Wir kämpfen im Prinzip seit Monaten mit dieser Pandemie und du weißt eben nicht, wo es hingeht. Und das ist natürlich unheimlich nervenaufreibend. Ich würde mal sagen, ich bin relativ stabil, was die Psyche angeht und bin auch keiner, der so schnell den Kopf in den Sand steckt. Aber ich habe auch bei mir wirklich bemerkt, wie mich das belastet und wie ich darunter leide und mit niemand treffen kann. Und ich bin jetzt einfach keiner, der gern abends um 7 Uhr immer jeden Abend alleine zu Hause sitzt mit der Frau. Das ist zwar auch schön, aber die sehe ich den ganzen Tag. Und da will ich auch mal andere Menschen sehen, irgendwo hingehen. Ich bin halt auch mal einer, der gern noch mal ein bisschen feiert. Und das ist halt natürlich die letzten. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt schauen wir mal bis Juli, was dann passiert. Nee, wir sind seit Monaten schon wieder voll in der Planung drin mit unseren Events, von denen wir ausgehen. Eben der Engadin Bike Giro, der Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald und der Riderman. Und ich habe natürlich nicht das Problem, wie jetzt rund um Köln oder wie Münsterland Giro oder wie in Dresden, wo ich in einer großen Stadt bin und schon mal Zehntausende von Zuschauern an der Strecke wegsperren muss.
Ja, ich glaube, es geht jedem so gerade ein bisschen, ne? In meinem Fall ist halt auch so mit dem Nachwuchsteam hier, Lotto Kernhaus, da weißt du auch noch nicht, ob du jetzt im April tatsächlich Rennen fahren kannst oder nicht. Also du bist halt die ganze Zeit so im Ungewissen, was die Planung von Veranstaltungen angeht, ne? Und dann als Veranstalter ist, glaube ich, noch mal ein bisschen stressiger als jetzt für uns.
Ja, aber im Prinzip ist eine ähnliche Situation, weil du musst ja auch trainieren und kannst nicht sagen, okay, jetzt legen wir uns mal hin bis Mai und dann warten wir mal und dann geht es dann am 1. Juni los und du hast nichts drauf. So ist im Prinzip bei uns auch. Und bei uns hängt einfach auch wirklich finanziell ist einfach Druck. Wir haben im letzten Jahr, kann man offen drüber reden, wir haben diese Corona-Soforthilfe bekommen, das ging auch relativ schnell und unkompliziert, so wie das versprochen wurde. Dann haben wir, das war ein spezielles Programm vom Land Baden-Württemberg, und da haben wir 40% von den Tilgungsraten vom Staat zurückbekommen. Das hat uns natürlich unheimlich geholfen. Und jetzt gerade heute, deshalb bin ich vielleicht auch so gut drauf, haben wir noch die Corona-Hilfe 2, also die Hilfen für November und Dezember. Das hat sich jetzt auch ewig hingezogen bekommen. Und mein Bruder der hat jetzt schon seit April kein Gehalt mehr als Geschäftsführer. Der arbeitet im Prinzip voll mit, wie ich auch.
Ja, irgendwie schwierig jetzt so rüber zu schwenken, aber wir hatten vorhin ja, bevor du dazu gekommen bist, das Thema Sicherheit irgendwie auch schon bei Radrennen. Und mich würde da echt mal interessieren, so welche Sicherheitsstandards müsst ihr in dieser Jedermann-Szene irgendwie haben? Also gibt es da auch so harte Vorschriften wie bei den UCI-Rennen? Und Genau, und wie stehst du zu diesen ganzen Rennunfällen, die da auch passieren? Ich meine, weil du ja selbst auch Veranstalter bist, zum Beispiel letztes Jahr in Polen, ja, mit den Banden oder halt auch mit den Zielgeraden oder Lombardei-Rundfahrt, wo ein Auto auf die Strecke kommt. Also ich meine, das muss ja organisatorisch einen, ja, mega schwierig sein, das irgendwie sicherzustellen. Ich habe da auch dazu vor, ich glaube, 3 Tagen mit dem Koordinator von der Deutschlandtour gesprochen, dass sich darum kümmert, dass in jedem Ort diese Posten da sind. Ja,
ja,
genau.
Streckenposten,
und,
ja.
Ja, genau. Und ich dachte auch, dass das irgendwie anders läuft, aber man ist ja mega so auf lokale Leute angewiesen und auf Netzwerke und ich hätte gedacht, dass das immer die Regierung, also der Landkreis oder die Stadt irgendwie stellt, aber so ist das wohl gar nicht. Und ja, ich stelle mir das krass vor.
Ja, das ist ein Riesenthema. Also was du jetzt angesprichst, Streckenposten, kann ich jetzt nur wieder vom Riderman sprechen. Da habe ich für die 3 Tage, Zeitfahren geht noch, etwa 500 Streckenposten. Und die musst du alle selber beiholen. Das geht dann einfach, früher haben wir die einfach nur mit Bier geholt und inzwischen müssen wir da noch ein bisschen was dazulegen. Aber trotzdem, das ist einfach nicht so, dass das einer macht wegen Geld. Das machen die einfach, weil man das denen gut verkauft, wie wichtig das ist. Und ich glaube auch, das liegt uns eben auch so mit den Leuten, dass die einfach nicht das Gefühl haben, sie werden ausgenutzt. Die machen da einfach, natürlich, wir fahren auch durch viele kleine Ortschaften, die haben das ganze Jahr eigentlich nichts. Da kommt ein Musikfest und dann kommt der Riderman und das war's dann auch schon. Das ist natürlich der große Vorteil. Die haben nicht jede Woche eine Veranstaltung. Aber das ist schon ein enormer Aufwand. Und bei der Deutschlandtour habe ich das eben auch schon gemacht und aber jetzt vielleicht konkret, um auf die Geschichten einzugehen, Polen habe ich mir natürlich auch angeschaut. Aber das ist natürlich, wenn du das siehst, das tut richtig weh, wenn du selber mal oder wenn du selber Rad fährst und das zieht, das geht dir durch Mark und Bein. Und da muss man sich natürlich als Veranstalter schon Gedanken machen. Ich weiß noch, wir hatten in Triberg eben 10 Jahre dieses Profirennen und da haben die Profis immer zu Recht gejammert, weil das war ein Rundkurs mit 24 Kilometer. Das wäre was für dich gewesen, Paul, aber du bist da nie gefahren. Richtig mörderhart. Da haben also echt immer nur bergfeste Leute gewonnen.
Und Heinrich Hausler.
Ja, da war es aber andersrum. Genau. Ja, eben. Und dann haben die gesagt, hey, wir fahren immer Triberg und Gippingen und Gippingen ist sowas für Klassikerfahrer. Oder auch, ja, auch Sprinter kommen darüber. Da haben schon viele Sprinter gewonnen. Und bei euch müssen wir eigentlich die richtigen Bergfahrer haben. Das ist einfach für die Teams unheimlich schwierig, da eine Mannschaft zusammenzustellen, weil da natürlich immer dieselben Leute gefahren sind. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das drehen. Und Triberg hat einfach nicht viele Straßen. Die Zielgerade, da gibt es nur eine. Und dann sind wir auch eben, haben wir den Kurs gedreht und kommen dann diese Geutsche eben runter, da was früher hochging, das ist 19%. Und ich weiß noch, als Heino Hausler gewonnen hatte, bin ich dem hinterhergefahren. Es war nass und er ist mit 110 oder 115 diese Geutsche runtergefahren, wo ich dachte, leck mich am Arsch. Unten in die Spitzkehre rein und man, das kann er einfach durchgefahren, hat das Ding gewonnen. Aber da haben wir natürlich im Vorfeld auch überlegt, kann man das machen? Aber wir hatten natürlich nie durch die Topografie, wusste ich, da kommt keine Gruppe mit 30, 40, 50 Mann auf diese letzten 2-3 Kilometer. Da war alles auseinandergezogen. Da waren 3 Mann, nochmal einer, nochmal 4 Mann und da geht es. Aber wenn du natürlich so ein Rennen hast wie Polenrundfahrt, muss man einfach als Veranstalter sowas sich anschauen und sagen, das geht nicht. Und wenn es der Veranstalter nicht macht, muss der Kommissär das Ding anschauen und sagen, so, ihr müsst da was anderes machen, das geht so nicht. Jetzt werden sie wahrscheinlich ab 2021 das sicher anders machen, hundertprozentig, aber es muss eben zuerst sowas passieren, bevor es dann richtig rumpelt. Und da ist natürlich auch die Krux, dass natürlich die UCI auch ein bisschen abhängig ist, muss man ja auch sehen. Die kommen natürlich zu mir, hätte ich genauso, wenn die UCI zu mir kommt und ich das Rennen organisiere und die fangen da an, ja, das geht nicht und hier nicht und da nicht. Und da würde ich denen auch sagen, hey, seid einfach froh, dass ich ein Radrennen mache. Und das ist nämlich das Problem, dass die UCI im Prinzip froh ist oder auch der BDR, wenn jemand ein Rennen macht. Und
in dem Fall jetzt BDR, ich glaube, mit der UCI hast du ja gar nichts zu tun, oder?
Bei dem Mountainbike-Rennen doch.
Okay, ja. Checkt die UCI die Strecke? Wollen die Streckenpläne sehen und segnen die das ab oder vertrauen die dir da einfach? Auch beim BDR, ne? Genauso. Also wenn du jetzt diesen die Riderman machst, das ist ja eine Jedermann-Veranstaltung, die ja vom BDR irgendwie auch so.
Ja, wir fahren im Prinzip auch nach BDR-Reglement, also wir genau, sind auch an das gebunden.
Genau, guckt sich ja vom BDR irgendjemand die Strecke an oder ist denen das eigentlich egal, weil.
Also vom BDR nicht, aber wir haben den Alexander Donicke, den Ake Donicke, der ist von diesen ganzen Jedermann-Rennen, das ist ja der German Cycling Cup und da ist er so der technische Direktor. Der ist bei jedem Rennen vor Ort, schaut sich das an, der will auch im Vorfeld die Streckenplanungen haben, aber der kennt natürlich nicht die Strecken. Wenn ich dem was schicke, geht der davon aus. Bei mir weiß es auch, dass das in Ordnung ist.
Ja, da will die UCI jetzt mittelfristig so eine Software entwickeln, die so die Strecken analysiert, also quasi so per GPS-Files sich dann das anguckt und fordert dann demnächst auch von den World-Tour-Rennen, zumindest von den Veranstaltern halt Fotos, Videos von den Zielankünften und so weiter, um sowas halt im Vorfeld irgendwelche Gefahrenpunkte auszuschließen, weil ist ja jetzt nicht immer so, dass der Rennveranstalter auch selber mal Rennen gefahren ist und das so einschätzen kann. Ne? Also ist ja auch oft das Problem einfach, dass sie denken sich, okay, jetzt hier vom Rathaus oder vor der anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt ist jetzt eine schöne Kulisse, da machen wir jetzt mal ein Ziel und dass da vorher 7 Kreisverkehre kommen auf 3000 Meter, das sehen die halt nicht als Problem, weil sie halt selber nie Rennen gefahren sind. Das ist halt jetzt bei dir eben, dass du selber mal Rennen gefahren bist, du siehst das halt ganz anders als Veranstalter, als jetzt ein Veranstalter, der nie Rennen gefahren ist.
Ja, das stimmt. Ich bin zwar nie Profi-Rennen gefahren, aber trotzdem, auch wenn du Amateur-Rennen gefahren bist, weißt du einfach, ja, wo die Gefahren liegen.
Ja gut, aber ist ja die Krux ein bisschen daran, dass man, ich will jetzt die Veranstalter gar nicht in Schutz nehmen, aber dass du als Veranstalter erstmal fast machen kannst, was du willst, wenn man nicht richtig hinschaut, aber dann im Nachhinein, wenn was passiert, bist du angearscht. Ja? Und die UCI steht eigentlich in keiner Verantwortung, obwohl die UCI eigentlich hätte diesen Kurs abnehmen müssen. Ja? Und das verstehe ich halt nicht. Ich meine, das ist jetzt irgendwie auf einem ganz kleinen Level nicht mehr zu 100% funktioniert, aber jetzt gerade bei den größeren Rennen, keine Ahnung, also da muss es einfach gegeben sein. Und die Software von Nutriredostoff, ich glaube, das ist eine holländische oder eine belgische Universität, die das letztes Jahr schon entwickelt hat oder am Entwickeln ist und genau die wollen irgendwie so Parameter, wie du gerade schon sagst, so 7 Kreisverkehre ist zu viel, geht nicht. Irgendwie sowas, darum geht das, glaube ich. Und bin ich mal gespannt, was da in Zukunft passiert. Ja.
Also ich weiß es von der Tour de Suisse zum Beispiel, da war die letzten Jahre, also da musste man immer die letzten 3 Kilometer, musste man per Video an die UCI schicken. Also ich weiß nicht, ist das nur bei den World Tour Rennen? Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass da einer das anschaut und sagt, das geht nicht und so. Da gehen die einfach davon aus. Also jetzt bei der UCI, bei der Tour de Suisse war das der David Losli, ehemaliger Profi. Wenn der das abnickt, dann wird das passen. Also ich glaube nicht, dass die da intervenieren und sagen, hey, das geht aber nicht, da habt ihr ja diese Ecke drin.
Gut. Ja, ich glaube, das wird jetzt halt sehr viel kritischer gesehen in Zukunft. Und einfach der Druck, der öffentliche Druck, entstanden ist jetzt so, wahrscheinlich auch durch den Unfall, der in Polen passiert ist, ist halt so groß gewachsen, dass die UCI da auch nachgibt. Ne? Also das ist, glaube ich, schon so ein Weg, wie man auf so einen Verband auch tatsächlich Druck ausüben kann, ist halt, wenn sich viele Leute eben über Social Media oder sonst was da beschweren, weil wenn das jetzt nur so unter den Fahrern die ganze Zeit kritisiert worden wäre, dann wäre es, glaube ich, gar nicht so zur Debatte geworden.
Ja.
Aber so hat die ganze Welt letztendlich darüber geredet.
Ja, gut. Ja. Und selbst wenn du, dachte ich mir gerade, die letzten 3000 Meter einreichen musst, kommt halt dann auch noch nicht raus, dass du die falschen Banden verwendet hast, was dann in Polen wirklich das Problem war. Ne? Klar geht es da auch bergab und es ist zu schnell. Aber wäre ja trotzdem glimpflicher ausgegangen, wenn die Banden stehen geblieben wären.
Ich glaube, die letzten 3 Kilometer hat tatsächlich nur die Tour de France. Also, glaube ich, hat kein anderes Rennen.
Ich meine, ich finde das heute immer noch absurd, dass zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt, wenn du runterfährst zum Quaremont wieder auf der Hauptstraße, dass die Zuschauer halt wirklich ist ja so ein platten Highway, ne? So Plattenstraßen, aber vierspurig. Und die Zuschauer stehen ja wirklich auf
plus der Radweg ist
auch. Ja, genau, die stehen ja wirklich auf der Straße und es ist so breit, dass du einfach so 100 Fahrer hast und vorne eine Reihe von so 20 nebeneinander. Das ist so absurd gefährlich. Als ich das erste Mal runtergefahren bin, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, dass das hier gerade Realität ist, was hier vor allem passiert. Und du fährst 80 km/h auf einer Plattenstraße, die im sehr schlechten Zustand ist, und die Zuschauer stehen einfach wirklich vor dir und gehen ganz kurz vorher weg. Das ist so absurd.
Ja, das ist ja auch die Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, wo teilweise die Profis dann hinter den Zuschauern noch durchfahren, weil die mitten auf der Straße stehen.
Ja.
Aber gut. Blumenrabatten.
Ja. Wie ist denn das eigentlich bei so einem Jedermann-Rennen? Also vor jedem lizenzierten Rundstreckenrennen, Straßenrennen, was es so in Deutschland gibt, gab es zumindest früher noch immer den Spruch, jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr.
Ja, das gibt es im Prinzip immer noch. Aber natürlich, das steht auch so in der Ausschreibung irgendwo drin oder im Teilnahme, im Reglement. Aber heute ist natürlich die Situation anders wie vor 20 Jahren. Wenn es heute rumpelt, also gerade auch bei den Jedermannrennen, ich meine, ich kann im Moment die letzten Jahre nur von Jedermannrennen sprechen, da gucken die auch mal die Polizei hin, ist da jetzt alles so, hätte der Veranstalter das besser, das ist auch das, was ich immer sage, also, aber wie gesagt, du bekommst natürlich nicht alles, du kannst nicht alles absichern, das geht einfach nicht, das ist auch die Geschichte, wo ich Lombardei-Rundfahrt mit Schachmann, was natürlich für ihn tragisch ist, dass da, ich weiß nicht, wie viel war das vor Ziel, 7 oder sowas, vor Ziel
ja, fährt auf einmal. Innerhalb der letzten 10,
ja. Ist natürlich scheiße, sollte nicht passieren, aber passiert immer wieder. Das kannst du auch als Veranstalter eben. Dann sind wir dabei, da muss natürlich komplett die 250 Kilometer rechts und links Gitter stellen. Und das ist natürlich utopisch. Aber ich habe es selber schon erlebt beim Riderman, wenn ich vorne rausfahre, plötzlich kommt mir irgendein landwirtschaftliches Fahrzeug entgegen oder ein Auto, weil die aus irgendeiner Hofeinfahrt rausfahren, weil ich kann ja nicht vor jedes Gebäude einen Schreckenposten stellen. Die Genehmigungsbehörde sagt dir, du musst alles absperren, du musst gewährleisten, also du bist praktisch immer der Arsch als Veranstalter. Und dann hast du natürlich, also wir haben beim Riderman, wie gesagt, das ist ein Jedermannrennen, habe ich 50 Motorräder, die nichts anderes machen, wie nur dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert. Und die können natürlich auch nicht überall sein. Aber wir hatten zum Beispiel vor, ich weiß nicht mehr, 5, 6 Jahren, da sind wir immer flach rausgefahren mit 1000 Mann am Sonntag. Und dann hatten wir Rückenwind und nach 3 Kilometer hat es gescherbelt. Da sind etwa 50 Mann auf der Straße gelegen. Die Straße war komplett zu. Ich habe oben aus dem Dachfenster raus und dachte, scheiße. Und ja, dann habe ich mir überlegt, ab dem nächsten Jahr müssen wir über den Berg fahren am Anfang und seit dort haben wir Ruhe.
Okay. Ja, das wurde zum Beispiel heute auch vorgeschlagen in diesem Meeting. Der hat jetzt so angemerkt, dass halt jetzt heutzutage eigentlich jeder einen Vertrag bekommen kann, weil du halt auf Swift irgendwie einen Radring gewonnen hast. Ne? Bist vorher noch nie mit 200 Fahrern gefahren, hast aber jetzt irgendein Swift-Rennen gewonnen, hast, keine Ahnung, vorher 10 Jahre lang Fußball gespielt oder sonst irgendeinen Sport gemacht und stehst auf einmal im Profirennen am Start und weil du so viel Wattleistung bringen kannst, fährst du halt als Erster über den Berg und in der Abfahrt räumst du alle ab, so, weil du deine Reaktionen einfach zu langsam sind. Und er hat halt so gefragt, sollte man nicht lieber solche Tests machen, um Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter. Also müsstest du dich nicht noch irgendwie über deine Leistung hinaus irgendwie qualifizieren. Genau, sowas wie ein Führerschein, eben für eine Lizenz. Das wäre jetzt natürlich beim Jedermann oder jede Frau Rennen oder wie man das jetzt korrekt aus benennt, wäre das natürlich ein absoluter, ja, das entspricht einfach nicht dem Veranstaltungsprinzip, weißt du, dass halt jeder teilnehmen kann.
Ja, das so,
ist aber die meisten Unfälle, die kann man wahrscheinlich beim Jedermann-Rennen, also sind ja wahrscheinlich schon irgendwie Fahrfehler oder so stelle ich mir das zumindest vor, wenn du vorher noch nie in einem 200-Mann-Feld gefahren bist, ja gut, dann denkst du halt an viele Sachen auch nicht, ne? Weil, je nachdem, wie viel Erfahrung du überhaupt mit dem Rad hast.
Ja gut, also ich glaube, so die Jedermann, jeder Frau zählen, sollte man jetzt nicht irgendwie beschneiden. Also ich meine, du musst ja die Leute auch irgendwie zum Sport bekommen, aber ich finde auch, dass man im Profibereich, gibt es ja auch im Motorsport, ne? Gibt es einen Motorsportführerschein. Den besteht wahrscheinlich auch jeder, der irgendwie dran teilnimmt. Aber ich finde... Ich
wusste gar nicht, dass sowas gibt.
Wie bitte?
Gibt es nochmal einen extra Führerschein?
Ja, also ich glaube,
du musst jetzt, um Motorradrennen zu fahren,
Motorradführerschein haben. Die richtigen Rennen zu fahren, musst du einen Führerschein machen, glaube ich, nochmal. So eine Fahrprüfung. Also bin ich... Zwar habe ich mal gehört zumindest. Wenn es falsch ist, kann uns einer darauf hinweisen. Aber ich würde es auch gut finden, wenn du bei World Tour Rennen, wenn du den teilnehmen willst, so wie du den Blutpass brauchst, ja, für Doping, dass du eine Eignung benötigst. Genauso wie die Autofahrer eine Eignung benötigen und alle Personen, die in dem Konvoi unterwegs sind.
Ja, aber was nimmst du rein in so einen Schein?
Ja, weiß ich nicht, muss man sich
Reaktionsgeschwindigkeit
muss man sich
auch
befassen, aber so
wäre ja schon mal was.
So Regeln halt auch, ne? Also du kannst ja so, wie der Tag, Supertag ist nicht mehr erlaubt, Arme nicht auf Oberrohr. Ja, also
theoretische Prüfung.
Ja. Und dann, genau, halt so Reaktionstests. Also ich finde schon, dass man da was machen kann.
Ja. Theoretische Prüfung wäre natürlich schwierig dann. Ja. Überhaupt noch genügend Fahrer zum Anstattlinie zu bringen.
Ich sag mal, das Problem hat sich natürlich vor einigen Jahren noch gar nicht gestellt, weil da hattest du niemand, der richtig Druck hatte und auch auf dem schweren Rennen mitfahren konnte, der nicht aus dem Radsport kam, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, stimmt.
Und wenn ich überlege bei den Jedermann-Rennen, also bei uns, wir haben wirklich sehr, sehr wenig Stürze. Aber natürlich auch bedingt dadurch, dass wir seit Jahren jetzt eben vom Start wegfahren, dann geht es zunächst mal hoch und dann ist das eigentlich sortiert. Dann sind einfach die 150 vorne, und da können die meisten auch echt gut Radfahren. Klar, der eine ein bisschen mehr, der andere weniger. Aber jetzt gerade im Profisport geht natürlich die Entwicklung dahin. Man hat entsprechende Wattwerte, bekommt einen Profivertrag und fährt dann im World Tour Peloton mit. Du hast ja letztes Mal gesagt, Andi, dass du, als ihr da das mit Toni Palzer hattet, dass er im Prinzip noch Glück hat, im World Tour Peloton mitzufahren, wie jetzt, wenn er irgendwie eine Kategorie da mit den Conti-Fahrern umheizen müsste.
Gut.
Aber trotzdem, das konnte man sich ja bis vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen.
Ja, es sind halt viele Parameter heutzutage messbar, die es vorher nicht waren. Und es hat ja auch irgendwo seine Berechtigung, ja. Aber,
ja, ich finde es ja auch spannend, muss ich ehrlich
sagen. Es geht ja auch gar nicht um alle Quereinsteiger, sondern es geht ja auch um Leute, die so irgendwie Profi geworden sind, die sollten halt auch so einen Test machen. Das war jetzt nur ein Punkt, den ich gar nicht so persönlich einfach gar nicht so uninteressant fand. Weil ja auch unter den, im World Tour Peloton gibt es auch schon einige Leute, die nicht so gut Fahrrad fahren können. Die können zwar schnell Fahrrad fahren, aber die können nicht gut Fahrrad fahren.
Also ich habe das immer erlebt, auch als Amateurfahrer, die schon ewig fahren, die haben gesagt, ach, da, deine Jedermänner, die können doch nicht, das ist doch kein Radrennen, die können nicht Radrennen. Dann habe ich gesagt, hey, melde dich mal an, fahr mit, die fahren dir um die Ohren und die können auch Radfahren. Also das hat sich einfach in den letzten Jahren entwickelt. Wir haben natürlich beim Riderman unter den ersten 300-400 ist da keiner dabei, der im Jahr 2000 Kilometer Rad fährt. Außer er ist ein Ex-Profi, aber die findest du dann bei uns nicht. Das ist jetzt vielleicht in Hamburg ein größeres Problem, wo wirklich jeder mal kurz auf sein Rad steigt und da mitfährt. Und da scheppert es auch ordentlich. Aber die Probleme haben wir jetzt bei uns nicht, weil wir eben ein anderes Rennen sind, auch vom Profil her.
Ja, ich würde jetzt gerne nochmal was anderes fragen wollen. Und zwar, was kostet eine Ampelabschaltung?
Geil. Oder könnte ich noch direkt eine Frage dranhängen. Was kostet eigentlich so ein Meter Absperrung?
Wie meinst du, ein Gitter oder wenn man das...
Ja, ein Gitter oder eine Ampelabschaltung.
Also wir vermieten, haben wir jetzt einen laufenden Meter oder das Gitter? Für 1,50 Euro pro Tag.
Ja, und was kostet eine Ampel zum Abschalten?
Ich musste doch nie eine Ampel abschalten, weil wir nicht so viel haben bei uns auf dem Land. die kann man auch abhängen mit Säcken.
Weil das ist ja in den Städten ein richtiges Problem, ne? Dass die, ich glaube, das Abhängen geht zum Teil nicht, oder es geht nicht überall, und das Abschalten das ist richtig teuer, ne?
Also ich weiß noch, das ist aber auch schon wieder 10, 15 Jahre, hat mir Arthur Tabat mal erzählt, dass er alleine in Köln für das Abschalten der Ampeln 50.000 Euro hinlegen muss oder Mark. Nur die Ampeln. Da ist noch nichts abgesperrt.
Ja. Und das finde ich.
Noch keine Bushaltestelle umgeleitet.
Und das finde ich so krass. Dass es einfach so teuer ist, dass die Städte so viel Geld dafür nehmen, und die Kommunen, die Landkreise und die Polizei, die catcht ja auch richtig ab, ne, bei solchen Veranstaltungen, oder?
Nee.
Ja, vielleicht Polizei, bei euch nicht. Ich glaube, es ist auch von Land zu Land unterschiedlich, oder?
Ja, Polizei ist Ländersache, aber ich wüsste nicht, dass es irgendein Bundesland gibt, wo die Polizei bei Radsportveranstaltungen bezahlt werden muss. Wäre mir nicht bekannt.
Okay, da würde ich mich jetzt mal was interessieren, so aus Berlin-Brandenburg, weil ich war der Meinung, dass das hier so wäre. Aber vielleicht ist es auch nicht so, das wäre natürlich schön.
Ja, musst du nur den Polizisten, die mitfahren, musst du Geld bezahlen. Kannst du Sportförderpolizisten.
Jetzt fällt mir, ich hätte mal eine Frage an die Paul, an euch. Und zwar, also eben, ich schaue ja Profirennen auch alles an und ich habe einfach so die letzten Jahre der Eindruck, dass es irgendwie früher, also ich weiß es nicht, wie viel früher ist es irgendwie humaner zugegangen bei den Profi-Radrennen. Also ich finde, wenn ich manche Radrennen anschaue, klar, bei der Tour de France verstehe ich das, so ein Etappensieg bei der Tour de France, das bringt dich natürlich unheimlich nach vorne, auch finanziell, aber auch bei vielen anderen Rennen, wenn ich denke, wie die manchmal auf die letzten 3 Kilometer reinfahren, also das war früher irgendwie gefühlt anders. Also wenn es scheppert doch eigentlich fast in jedem Rennen. Ja, ja, ist ein bisschen übertrieben, aber empfindet ihr das auch so?
Ja, ist auch so. Aber das hat, glaube ich, einfach auch mit der höheren Leistungsdichte zu tun, als die früher auch vorhanden war und mit einem höheren, ich glaube, auch Erfolgsdruck durch eine ganze Mannschaft hinweg. Ich glaube, das ist, also ich sage jetzt gerade mein Empfinden, ne? Ja. Früher irgendwie 2000er Jahre noch so goldenen Telekom-Zeiten, da warst du halt ein solider Helfer, hast du deine paar hunderttausend Euro bekommen und warst halt irgendwie gut, weißt du so, und das war halt auch in Ordnung. Ja. Mittlerweile ist er selbst als Helfer, ist es dann irgendwie dann schon gefühlt, ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht, gefühlt relevant, ob du jetzt 30. wirst oder 120. mit einer Minute Rückstand, wenn du nicht gerade ein richtig guter Rennfahrer bist. Und ich glaube, das ist halt einfach dadurch, dass alle einen Ticken mehr reinhalten und ich glaube einfach, die Aggressivität ist höher geworden, auch dieser gegenseitige Respekt hat abgenommen. Also das habe ich halt schon selbst gemerkt. 2010 bin ich Profi geworden, 2009. Ey, da, keine Ahnung, da hattest du noch Hierarchie im Team, weil es auch nicht immer gut ist, ne? Aber, ja, klar. Aber du hast im Peloton halt schon gemerkt, okay, gut, so und so läuft das hier und mittlerweile ist das schon nicht mehr so, was man hört. Und ich glaube auch, der Aspekt, den Stolper von meinte mit dem Führerschein, ist halt damit ja auch was zu tun, ne? Dass, ich glaube, diese Grundausbildung, wie es ja früher war, du machst bis zu Ende U23 und in der Regel bist du dann irgendwie mal Nations Cup gefahren oder irgendwelche anderen großen Radrennen im Nachwuchsbereich und bist dann Profi geworden. Das heißt, jeder konnte irgendwie Rad fahren. Mittlerweile sind auch viele Quereinsteiger dabei oder Leute werden viel, viel früher Profi. Die Karriere davor ist kürzer und somit die Erfahrung weniger. Keine Ahnung, das wäre jetzt so meine Begründung, aber Andi hat wahrscheinlich noch mehr. Ja,
das sind super, super viele Faktoren, die da zusammenlaufen, glaube ich, ne? Also Radsport, der wird ja auch immer so romantisiert mit so Geschichten von irgendwelchen Patronen, die im Feld für Ordnung gesorgt haben und so. Ich glaube, das ist eher so das, was Paul gerade angesprochen hat, dass die Leistungsdichte vielleicht da noch nicht so hoch war und dass sich das eher auch so ein bisschen selbst sortiert hat und dann natürlich so Typen mit einem gewissen Charakter sich da durchgesetzt haben und gesagt haben, ey, jetzt mach mal hier ein bisschen locker oder so. Das war dann aber, glaube ich, schon lange nicht mehr so. Also zu meiner aktiven Zeit gab es da auch eigentlich niemanden, der einen so wirklich gemaßregelt hat. Im Gegenteil, sondern die großen Fahrer. Also was für mich so prägend war in meiner Karriere, war auf jeden Fall, dass es nicht mehr dieses Gruppetto-Ding auch gab. Ne? Das hat irgendwie der größte Sprinter, erfolgreichste Sprinter, den es da mal gab, Mark Cavendish, hat das halt gar nicht gemacht. Also er hat nie gesagt, ey, jetzt machen wir ein Gruppetto. Sondern selbst wenn er gar nicht mehr konnte, hat er dich noch versucht abzuhängen, so ein bisschen in dem Sinn. Und das hat man schon gemerkt. Also ich glaube, ich war auch schon ein unerwünschter Fahrer, der aufgestiegen ist aus der U23. Also als ich in meine ersten Profirennen gefahren bin, habe ich schon so einige Beschwerden bekommen, wie aggressiv ich im Finale gefahren bin. Das war aber in der U23 völlig normal. So, das hat sich, glaube ich, dann einfach so über die Jahre einfach so zugespitzt, ne? Dass halt die Leistungsdichte ist höher, die Teams fahren ganz anders taktisch. Auch im Finale gibt es heutzutage halt 12 Sprinterzüge, wo es vorher nur 2 gab oder nur einen. Und es ist halt alles viel umkämpfter. So, jeder weiß heutzutage, jeder kriegt über Funk mitgeteilt, da vorne die Kurve, die ist wichtig. So, das wussten halt vorher nur die Klassiker-Spezialisten, dass da vorne bei der roten Tür jetzt jeder aus dem Sattel gehen muss, um als Erster in Eikenberg reinzufahren. Das weiß heute halt jeder, weil es irgendwo im Internet steht oder ja, das wissen schon Juniorenfahrer, die jetzt irgendwann mal vielleicht Profi werden, die wissen schon die Tricks, die früher nur die erfahrenen Fahrer wussten. Und der Sport wird halt auch, das ist vielleicht einfach der moderne Radsport. Da gehören halt Stürze vielleicht mehr noch dazu als früher. weil eben ja alles ein bisschen transparenter auch geworden ist, wie, wo Schlüsselstellen im Rennen sind. Man kann sich alles vorher anschauen über Google Maps, Google, mit Videos, die vorher gemacht werden von Betreuern. Ja, also jede Sprintanfahrt bei den großen Rundfahrten wird zumindest bei den Top-Teams vorher abgefilmt. Jeder weiß, wann er wo vorne sein muss. Und dementsprechend ist natürlich eine höhere Spannung auch im Fahrerfeld vorhanden von vornherein. So, also ich glaube, es gibt jetzt in der heutigen Zeit niemanden mehr, der erst am Morgen vorher sein Roadbook aufschlägt und sieht, okay, auf den letzten 3 Kilometern sind 2 Kurven, da müsste ich vielleicht vorne sein. Und dann erinnerst du dich vielleicht im Rennen daran oder vielleicht auch nicht, sondern fährst ein bisschen mehr nach Gefühl. Aber jetzt ist alles so ein bisschen mehr durchdiktiert auch, was natürlich dazu führt, dass mehr Konfliktpotenzial einfach von vornherein da ist.
Ja, das ist wieder das Problem, was wir vorhin auch schon so ein bisschen hatten, mit dem, die UCI hätte vielleicht gerne, dass alles wieder so ist wie früher und dass sich alles so ein bisschen mehr entspannt, und dann muss man irgendwie sehen, dass alle irgendwie schneller sind und alle irgendwie viel mehr auf einem Niveau sind, deswegen das ganze Rennen hektischer wird, dann haben alle jetzt bessere Bremsen als vorher, also können alle schneller in die Kurve reinfahren schon, und jetzt muss man irgendwie sich mal Gedanken machen über Sicherheitsmaßnahmen, die man ergreifen kann, die aber halt dann auch irgendwie wo sinnvoll sind. Aber ich sehe es halt irgendwie, ich sehe es jetzt nicht negativ, ne? Der Sport verändert sich, der Sport wird moderner, der Sport wird durchsichtiger, also Leistungswerte werden transparenter, Technik wird transparenter und eben auch wesentlich besser, als es mal war. Und das führt halt, ja klar, es führt zu diesem bisschen Formel-1-Effekt, aber Formel 1 wird halt auch für immer gefährlich bleiben. Gut, dann zu meiner Frage, die ich mir schon lange aufhebe, nämlich die wir, glaube ich, so mit fast als häufigste Frage so zum Besenwagen geschickt bekommen, und ich erhoffe mir von dir seichte Informationen zu, was macht eigentlich Jan Ullrich?
So ein bisschen Schwarzwälder Gossip wollen wir jetzt hören.
Also es geht ihm wohl, also ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, schon auch einige Monate nichts mehr gehört, aber letztes Jahr war er irgendwie mal so, er wohnt ja wieder in seiner alten Heimat, das ist ja auch kein Geheimnis, ist da gut betreut, um die Familie Baldinger rum, denen er früher schon viel zu tun hatte, und ja, also ihm geht's, das war so mal die letzte Aussage, was ich gehört habe, aber wie gesagt, das ist so wieder, das war deutlich im letzten Jahr wohl ganz gut. Aber klar, das ist natürlich nicht ohne, was er sich da alles angetan hat, und da kann man nicht einfach sagen, ja, nach 4 Wochen ist das alles wieder weg und der ist wieder normal.
Ja, du hast ja so in dieser Zeit, als ihr dann auch dieses Schwenninger Rennen gemacht habt und so weiter, ich habe mir das nochmal so vor Augen geführt, du hast ja wirklich die komplette Riege der deutschen Radsportprominenz kennengelernt, warst da wahrscheinlich par du mit denen. Es gibt jetzt irgendwie, es gibt dann irgendwie so eine Art von Fahrerbingo mit dir, habe ich mir überlegt. So. So aus deiner Zeit als Rennveranstalter, und ich hätte gerne jetzt nur Profis in dieser Kategorie, keine Jedermänner. Wer war der coolste und, weißt du, auch immer witzigste, beeindruckendste Typ, mit dem du so damals oder auch in kürzerer Vergangenheit, vielleicht auch jetzt noch zu tun hast?
Muss ich nicht lange überlegen, war eindeutig Lude.
Ja, Jörg Ludewig.
Ja. Ja, den habe ich kennengelernt. Wir hatten damals ein Deal mit Saeco in 2000. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass Saeco im Radsport ist, und Saeco Deutschland saß eine halbe Stunde von uns weg Richtung Bodensee, und ich habe da angerufen und die sind dann mit ins Sponsoring mit eingestiegen, und so kam damals Ludewig, Christian Wegmann und Thorsten, Paul, hilf mir, wie hieß der dritte von Saeco, der Deutsche?
Boah, den dritten kriege ich auch nicht mehr hin.
Kam aus dem Osten. Thorsten, nee, nicht Nietzsche, oder? Nee, oder?
Doch, Thorsten Nietzsche kann sein.
Ja.
Oh, warte mal, ich red weiter, ich korrigiere dich gleich dann.
Ja, ich glaube eben. Und die, also ich weiß nicht, ob der auch, auf jeden Fall Ludewig und Wegmann sind bei uns gefahren, 2000 beim Sparkassencup damals. Und Ludewig ist irgendwie rausgefahren. Ja, da kann ich auch nochmal sagen, früher habt ihr auch schon besprochen, diese Kirmesrennen. Bei uns war der Sparkassencup oder die Schwenninger Radnacht, die sind bis 2004 oder 2005 offen gefahren worden. Also da gab es so 45er Schnitt auf einem richtig harten Kurs. Das war richtig Radrennen. Da mussten die Profis richtig hinlangen. Weil ich habe immer gesagt, hey, mir ist es egal, wer gewinnt. Ihr müsst euch einfach gut verkaufen. Und ich muss auch nicht Erik Zabel ganz oben haben. Ja, fahrt einfach ein gutes Rennen, zeigt euch und so. Aber was ich jetzt mit Ludewig, und der ist dann eben 2000 vorne rausgefahren, auf einer längeren Gerade. Und dann ist ein Zuschauer, keine Ahnung weshalb, über das Gitter rübergesprungen, über die Absperrung direkt dem Ludewig vor die Kiste, und den hat es mit 65 abgeräumt. Dann hat er sich irgendwie Kopfprellungen, was weiß ich was. Auf jeden Fall war das damals für ihn auch das Aus für die Tour de France 2000. Und ich habe ihn dann besucht im Krankenhaus, und so sind wir zusammengekommen damals 2000 und haben jetzt im Prinzip immer heute noch über diesen scheiß Unfall einen guten Kontakt. Und ja. Und er war auch immer, also in Schwenningen war er Publikumsliebling, da sind sie unten vor der Bühne gestanden, egal wer gefahren ist, haben da wirklich zu Hunderten und Lude, das war richtig geil, das hat er gekonnt, also so mit der Menge spielen. Ich habe immer zu ihm gesagt, Ulrichs Körper und du, da hätte er, glaube ich, 10 Millionen verdient im Jahr.
Also ja, es war übrigens Thorsten Nietzsche.
Ja, okay.
Ja, Jörg Ludewig mittlerweile im erweiterten Management bei Alpecin Phoenix, wenn ich mich da nicht vertue.
Ja, er ist, der ist direkt bei Alpecin angestellt, aber ist einfach für das Team mitverantwortlich von Seite Alpecin. Ja, was ich auch noch erzähle, das gibt es wahrscheinlich heute auch nicht mehr. 2001 war Robbie McEwen da, war natürlich in den Medien der große Aufreißer, McEwen gegen Zabel. McEwen hat damals gewonnen und danach, wir hatten immer eine After-Race-Party beim Sparkassen-Cup, und ich bin wirklich mit McEwen als letzter morgens aus dieser Sportsbar raus, und wir hatten beide, ich würde mal sagen, 12 bis 15 Rothaus-Tannenzäpfle getrunken. Und das war bei ihm 4 Wochen vor der Tour.
Hm. Okay, das relativiert das Ganze. Boah, das
würde heute nicht mehr funktionieren.
Auf keinen Fall.
Ja gut, die zweite Frage kennst du. Welcher von deinen eingeladenen Profis hat richtig genervt?
Richtig genervt. Gibt sicher jemand. Ah doch, jetzt fällt es mir ein. Ich hatte mal, dem habe ich es aber auch mal gesagt, Patrick Sinkewitz. Der war da.
Der hat viele genervt. Ja.
Also ich habe da zwei, das war beim Eurobike Altstadtkriterium in Ravensburg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war mal richtig groß, ein paar Jahre lang. Eben, da waren wir Dienstleister vom Veranstalter, und ich habe die Fahrer verpflichtet. Und ich habe Sinkewitz verpflichtet, den wollten die damals unbedingt. Und das war so ein kleiner, arroganter, ich will das jetzt andere Wort jetzt nicht sagen. Das war einfach damals so mit Autogrammen und so, und er hat einfach auf nichts Bock gehabt, und der hat damals ein gutes Geld bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe es nicht mehr im Kopf, wie viel für dieses Kriterium. Das Kriterium konnte man auch nicht offen fahren, weil das war auf Kopfsteinpflaster. Also es war für die ein relativ easy Abend, aber schön, immer mit viel Zuschauen. Und als es dann mal eben nach seinem ersten großen Skandal habe ich dann mir wieder getroffen, und da habe ich ihm das mal gesagt, was er früher für ein kleiner, arroganter Sack war, und hat er gesagt, ja, das stimmt und so. Da war er dann geerdet, also so jetzt rein mal die menschliche Geschichte, und das war dann für mich auch wieder okay. Und es ging mir damals richtig auf die Eier, wie der da diese Arroganz, wo er hatte, und eben wie gesagt, wir hatten Ulrich in Ding, und das war alles easy. Die waren alle nett und anständig, und er hat sich erst damals ein bisschen aus der Reihe getanzt. Aber wie gesagt, wir haben das nachher nochmal, also jetzt unabhängig von seiner Geschichte, was da alles gelaufen ist, aber so jetzt rein menschlich bin ich dann mit ihm wieder d'accord gewesen.
Ja, doch auch erstaunlich beziehungsweise respektabel, dass er dann da auch eingelenkt hat nachher.
Doch, hat er, absolut. Ja. Er hat mir auch dann gesagt, hey, du musst dir mal vorstellen, ich bin mit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, damals zu Telekom gekommen, ich weiß nicht mehr, eine Dreiviertelmillion sowas verdient, und er gesagt, nur Audi A8, 5-Sterne-Hotel und als junger Kerl, dass man da vielleicht ein bisschen abhebt. Und das konnte ich dann auch ja, so ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob mir das gut getan hätte, wenn ich so mit 18 Radprofi geworden wäre. Hätte dann Cipollini abgesprintet. Weiß nicht, wo das hingeführt hätte.
Ja, geil. Ja, hier, bevor wir hier rauszoomen aus unserem kleinen Treff, für welche Rennen von Sausa Event muss man sich denn anmelden dieses Jahr? Sag nochmal jetzt mal, rühr nochmal kurz die Werbetrommel. Fossi ist ja scheinbar auch bei einem dabei. Ich habe das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt bis letzte Woche.
Ich habe das selber gekauft. Nicht, dass Leute wir denken hier irgendwas, hier, das ist jetzt hier so eine Sponsoring-Veranstaltung.
Keine Mafia
tatsächlich. Das ist keine Mafia hier, sondern...
Nee, stimmt tatsächlich.
Hast du nicht eine Bierflatrate?
Ja, die vielleicht. Ja, da müssen wir noch drüber reden. Aber
also ich habe eine bekommen jetzt für einen Riderman.
Fährst du Riderman?
War es eine Flatrate?
Ja, hast du gesagt, ich kann so viel Bier trinken, wie ich will.
Ja, das wäre auch kein Problem. Da sind wir gut aufgestellt mit Rothaus. Aber ich glaube, beim Paul bräuchte man da nicht so viel. Oder vielleicht täusche ich mich ja auch. Ich habe beim Fröhlinger auch immer gedacht, macht er das alles hin?
Ja, da haben wir auch so Geschichten aus Millrahm da noch. Da bin ich nicht so ganz sicher, ob du dich da nicht täuscht.
Man soll die kleinen Schmalen nicht unterschätzen.
Kann auf jeden Fall in beide Richtungen gehen.
Also die Veranstaltung, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal angesprochen, wo wir wirklich davon ausgehen, dass die stattfindet, ist der Engadin Bike Giro. Engadin ist einfach für Mountainbiker, ich find's mega geil, das ist Paradies da oben. Wir haben da wirklich drei Etappen in St. Moritz und Silvaplana. Wenn du Mountainbiken liebst und die Berge liebst, geht dir das Herz auf. Wir starten schon auf 1800 Meter, das ist so der große Unterschied zu anderen Mountainbike-Events in den Alpen, weil die gehen meistens auf 500, 600 im Tal los, dann auf 2,5 hoch, wieder runter auf 500, wieder hoch und wieder runter und Ziel. Und bei uns bist du eben schon auf der richtigen Höhe und hast dann eben super Trails. Du kannst aber auch da oben am See entlang fahren, also landschaftlich. Ich würde mal behaupten, es geht keiner aus dem Engadin heim und sagt, naja, das war jetzt so lala. Karl Platt war da mal oben, der hat gesagt, hey, ich bin auf der ganzen Welt Mountainbike-Rennen gefahren, aber sowas, das ist so dekadent, das ist einfach unglaublich. Das ist eben vom 2. bis 4. Juli, drei Etappenrennen in der Schweiz im schönen Engadin. Und dann als nächstes dann 5. bis 8. August der Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald. Wie gesagt, da gibt es viel Bier. Da starten wir die ersten zwei Etappen direkt aus der Brauerei raus. Haben wir letztes Jahr auch gemacht, auch während der Pandemie, haben das super getrennt, haben dieses Jahr das Campingangebot ausgebaut, weil wir denken, es gibt inzwischen viele, die ein Wohnmobil haben. Eben 5. bis 8. August und die letzten zwei Etappen sind auf dem Notschrei oben im Biathlonzentrum auf 1150 Meter. Da haben wir jetzt dieses Jahr eine neue Etappe Richtung Belchen rüber. Ich bin sie selber schon abgefahren, wunderschön. Ja, und dann natürlich unser Radrennen, unser Drei-Etappen-Rennen in Bad Dürham, den Riderman, 21. Austragung, am Samstag, Freitag Zeitfahren, 16 Kilometer, Samstag schöne Straßenrennen durch den Schwarzwald, eine große Runde mit 120 Kilometer und knapp 2000 Höhenmeter, also wirklich was. Und dann am Sonntag nochmal eine Etappe mit 100 Kilometer, auch eine Anfangsschleife mit 30 und dann nochmal 70 durch Richtung Schwarzwald mit irgendwie so knapp 1000 Höhenmetern. Ja, viele sagen, das schönste und bestorganisierteste Jedermannrennen, das es gibt. Ich höre das gerne und ja, wie gesagt, ich glaube, jeder, der dort am Start ist und abends heimgeht, der weiß auch, dass wir das mit Herzblut machen.
Ich kann das bestätigen. Ich weiß nicht, wie schnell das wieder möglich wird, aber da gab es beim letzten Mal auf jeden Fall auch abends auch vorm Rennen Party schon mit Rick Sauser. Und ich weiß, Daniel Klemme war ich noch da und so. Also hab wirklich die Fahrer noch in so einem Zelt gestanden und ja, Rothaus getrunken. Und am nächsten Morgen war Rennen, das war ganz geil.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Einzigartige. Ich glaube nicht, dass es irgendwo ein Radrennen gibt, wo man abends mit dem Veranstalter oder mit der ganzen Crew noch in einem Zelt stehen kann und noch ein Rothausbier trinken, sich ein bisschen unterhalten. Aber das, wir müssen das machen mit uns, also wir machen das auch gern, das ist jetzt, ich muss mich da nicht überwinden, aber das gehört bei uns zur Philosophie dazu, so akquirieren wir im Prinzip unsere ganze Crew.
Ja, aber auf jeden Fall immer sehr schöne Orte zum Radfahren, kann ich nur bestätigen, gerade im Schwarzwald kann ich jedem empfehlen, der noch nicht da war, sich da mal an den Start zu stellen.
Alright. Ich bedanke mich, dass du da warst und wünsche dir, dass diese Veranstaltungen alle so durchgehen, so gut wie das geht.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich bei euch im Besenwagen sein durfte, war kurzweilig.
Aber ich freue mich auch schon so auf 1 bis 20 Tannenzäpfle dann im September.
Wir sehen uns auf jeden Fall. Und wir sehen uns alle zusammen nächste Woche zu Folge 100, Besenwagen.
Ja.
Wow.
Okay.
Krass. Ja, wir haben Jubiläum.
Ciao.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis dahin.